Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Gut und schlecht. ich habe, also ich erstes Schlechte, ich habe enorme Kopfschmerzen. Ich bin nicht sicher, es liegt entweder am Wetter oder daran, dass ich mir gestern in der Boulderhalle hardcore meinen Kopf an so einem Element gestoßen habe. Und es tut vor allem weh, wenn ich die Augenbrauen so hoch mache.
Also irgendwie du greifst hier an.
Das ist so oberhalb der Schläfe und ich merke, dass die Muskeln da, also irgendwie... Weiß ich auch nicht, aber es war gestern, also ich gehe davon aus, dass es bald weg ist. Das Schlechte und das Gute ist, dass ich gerade ein enorm großes Eis mit dir gegessen habe. Das hat alles wieder gut
gemacht. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das das Schlechte ist, weil...
Nein, das ist das Gute. Das ist das Gute auf jeden Fall.
Dass das jetzt nachwirkt oder sowas, weil es war groß. Es war ein großer Eisbecher.
War schon ein großes Eis, ja, auf jeden Fall. Und wir essen heute auch noch was, aber dazu kommen wir gleich, wenn du den Tagesspruch verlesen hast.
Ja, genau, jetzt habe ich dummerweise mein Handy wieder gesperrt. Deswegen awkward silence. Unser Tagesspruch für heute ist kein blöder Wandtattoo-Spruch. Wir müssen, glaube ich, mal wieder so ein bisschen back to the roots.
Wir haben ja unseren tollen Kalender.
Der genau, den ich sicher in der Steilzeitbox verpackt habe. Zitat für heute ist, ich komme mit meinem wunderbaren Englisch, my mother had a saying, Kamala, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last.
Und tagesaktuell.
Perfekt. Und damit willkommen bei Steilzeit. Und es ist ein leichter Hint zu unserer heutigen Gästin mit unter anderem ein Thema und jetzt... Es war ein Motorrad. Okay, nee, lass das Fenster gerne offen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es furchtbar war, aber jetzt hat es uns irgendwie unterbrochen. Unsere Gästin heute, hallo Hala.
Hi.
Hi, wie schön, dass du da bist.
Danke euch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich bringe gleich zu Anfang die Anekdote. Wir haben zwar jetzt schon das Eingangszitat so ein bisschen darauf hingedeutet, dass du... sehr engagiert bist, sehr aktiv, da sprechen wir gleich drüber, aber ich muss noch mal kurz sagen, meine erste Erinnerung an dich ist, dass du gesagt hast, dass du so ein riesen Podcast-Fan bist. zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade erst angefangen hatten, so ein bisschen Podcast zu machen und dementsprechend glaube ich, du hast wahrscheinlich die krasseste Podcast-Erfahrung von uns allen und ist dein Podcast-Konsum noch so hoch?
Extrem.
Echt?
Oh Gott. Also, ich finde es gerade voll lustig. Ich habe, glaube ich, mit 11 angefangen, Podcasts zu hören. Und ich habe Podcast gehört, da hat keiner.
Man muss dann sagen, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 16.
Okay, also es ist noch nicht so lange her, weil genau. Als ich 11 war, das schon nicht erst 5 Jahre her. Okay, also vor 5 Jahren, stimmt, da ging das so los, ne?
Genau, also da gab es überwiegend nur so Meditationspodcasts. Und ich hasse es immer, die Person zu sein, die sagen, ja, ich habe es gemacht, da hat es noch keiner gemacht. Ich bin so ein OG. Aber da war das nicht so Mainstream, wie es gerade ist. Und genau, da habe ich, auch so random Podcasts. Ich habe mit True Crime angefangen.
Wie, glaube ich, die meisten. So, ja, viele.
Mhm. Mordlust, Zeitverbrechen kam, glaube ich, danach erst. Irgendwann Mord auf Ex. Also ganz viel Mord. Und irgendwann dann so Comedy-Podcasts auch ganz viel. Und danach auch noch Politik. Also alles. Mittlerweile höre ich alles.
Wie findest du die Zeit dafür? Das interessiert mich ja immer, weil ich finde nie die
Zeit. Du hast keine Zeit, ja.
Ich habe keine.
Genau, das ist ja das Ding am Podcast. Da muss ich ja, also beim... Also wenn ich mein Zimmer aufräume, beim Katzenklo machen, keine Ahnung.
Oh, das ist ein guter Hinweis für mich auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Ja, irgendwie.
Das sage ich ja auch immer. Das ist das Schöne, du kannst nebenbei Sachen machen, weil.
Aber nur Sachen, bei denen du nicht denkst. Nicht noch andere Sachen.
Genau, also du solltest jetzt nicht irgendwie so Steuererklärung oder irgendwie mit großen Maschinen hantieren oder Hausaufgaben.
Ich kann keinen Podcast hören und gleichzeitig einen Text schreiben.
Ja, treffen zwei,
das kann ich nicht.
Zwei Gedanken aufeinander.
Nee, das kann ich aber auch nicht.
Also es muss was Stupides sein.
Beim Kochen,
Weil das auch immer die Frage ist, wenn wir irgendwie mal so angesprochen werden, also wenn irgendwie die Rede kommt, wir machen einen Podcast und dann machen wir das, alles toll. Und viele Leute sagen dann ganz einfach, sie können sich das nicht anhören, sie sind keine Podcast-Menschen.
Ist zu lang.
Weil es zu lang ist oder weil das dann wohl auch Menschen sind, die noch aktiv hören wollen.
Ja, ja.
Und das kann ich mir dann vorstellen, dass anderthalb Stunden oder wenn man dann so komplett im Podcast-Game drin ist, dass das dann den ganzen Tag füllen könnte. Ja. Aber probiert es wirklich mal aus. Putzen, aufräumen, kochen ist, glaube ich, immer noch das Beste.
Joggen ja, ist auch voll. Und das kann ich gut. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Beim Joggen? Also ich kann okay. beim Joggen gut. Mega. Weil dann konzentriere ich mich darauf und höre meinen Atem nicht und versuche nicht nach einem Rhythmus zu laufen und so, solche Sachen.
Was ich aber noch sagen wollte zur Entstehung von Podcasts, weil die gibt es tatsächlich noch weitaus länger. Man hat das aber erst so in den letzten Jahren tatsächlich so in dem Format, wie es jetzt ist, also dass du bei Spotify oder sowas dir das dann schnell anklickst und oder so Spotify-Exclusive-Geschichten. So diese allerersten Podcasts, die waren teilweise mehr auf so dubiosen Webseiten dann letztendlich verpackt oder es war einfach nur eine Audiodatei, die irgendwo in irgendeiner Unterzeile dann abspielen konntest. Weil das ist immer noch so, von bei Extra 3 war das immer in der Abmoderation hier nochmal die Folge anschauen in der Mediathek, was damals neu war, oder im Podcast. Und keine Sau wusste, was ein Podcast ist, aber da gab es Extra 3 Folgen.
Ja, irgendwie, das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe mich nur immer gefragt, was ist das? Das ist Radio. Das ist doch das gleiche wie eine Radiosendung, die halt aufgezeichnet ist. Und das ist es ja basically auch.
Aber besser.
Okay, besser, ja. Also bei uns ja sowieso. Immer. Aber du bist nicht hier, weil du so eine aktive Podcast-Hörerin bist, sondern du bist vorrangig hier, weil du Stadtschulsprecherin bist seit November letzten Jahres, richtig?
Ja.
Erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Wie lange machst du? Also, wie lange du es machst, habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber du bist ja schon länger in der Schülervertretung aktiv. Genau. Wie ist denn so dein Weg dahin überhaupt gewesen? Ja, als sehr junger Mensch.
Genau. Also, es hat eigentlich alles damit angefangen. Wobei, ich muss sagen, ich war sehr früh schon sehr politikinteressiert und fand das alles sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, das war damals auch so mit Greta Thunberg und Fridays for Future. Und dann irgendwann habe ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich glaube auch so 12, 13 habe ich das Video von Rezo geschaut gegen die CDU. Das war dann auch ganz krass. Und dann habe ich verstanden, okay, junge Menschen können eigentlich was machen. Und in meinem Kopf war, in meinem Kopf war das dann erstmal viel, viel größer und viel, viel, ich weiß nicht was, ich hatte so einen Weltschmerz jetzt extrem, aber das war so ein Bewusstsein und hey, keiner macht was und irgendwie muss ich doch was machen. Und dann hat das irgendwie einfach mit Engagement angefangen. Und dann weiß ich noch, war 2020 Lockdown, dann kam das mit George Floyd zum Beispiel auch. Und da habe ich mich auch immer mehr mit Rassismus auseinandergesetzt und auch so politisiert einfach, ne? Also genau, und dann kam es einfach, also dass ich mich bei der SV zum Beispiel engagiert habe, das kam, glaube ich, einfach so über Freunde. Aber dann auch so Sachen, dass ich bin ja auch ganz früh den Jusos beigetreten. Und das kam auch eigentlich aus diesem politischen Interesse. Und statt Schülerrat habe ich gesehen, dass Tuit das gemacht hat. Und Tuit kannte ich ursprünglich von den Jusos. Und auch der Mohammed hat sich da ja auch, also der war auch bei den Jusos und auch im Stadtschülerrat. Und dann habe ich das immer so mitbekommen. Dann fand ich es auch immer richtig cool, weil die dann auch so coole Themen wirklich irgendwie durchziehen konnten. Weil in der SV ist halt, in der SV kannst du darüber sprechen, was wir diesen Sommerfest im Cocktailstand irgendwie verkaufen oder was, keine Ahnung, das waren halt immer so diese Themen oder was wir jetzt beim Kuchenverkauf machen, aber so grundlegende Antirassismus-Themen an den Schulen ist halt ein bisschen schwierig. Und dann muss man einfach in so einem höheren Kreis oder im Plenum oder was auch immer das ist sitzen.
Das finde ich super spannend, weil ich immer den Eindruck habe, es ist super schwer, junge Leute zu motivieren, zu mobilisieren, irgendwie sich einzusetzen. Und wir hatten das schon mal, Tohit war ja einer unserer ersten Podcast-Gäste in der ersten Staffel.
Folge 3, glaube ich.
Ja. Genau, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass für mich SV-Arbeit eben immer sowas war und da nicht so die krass grundlegenden Sachen entschieden wurden.
Ja, ist es auch, ganz ehrlich. Also.
Ja, aber also ich glaube, das kannst du wahrscheinlich viel besser beurteilen, dass sich Schule und Probleme von Schülerinnen und Schülern schon verändert haben so in den letzten Jahren. Und
100%,
vielleicht ist es nur eine Bubble-Wahrnehmung, aber dass die Stimmen so einfach lauter werden der Schülerinnen und Schüler, dass sie mehr zu sagen haben wollen. Ich habe bei dir gelesen, dass du dich zum Beispiel dafür eingesetzt hast, dass Hygieneprodukte an Schulen verfügbar sind und solche Sachen. Das wäre zu meiner Schulzeit einfach, also da hat niemand drüber geredet, weil super peinlich. Das war einfach diese Generation, oh mein Gott, Frauen haben eine Blutung, krass. Das wäre einfach nicht thematisiert worden. Also ich finde schon, dass sich da was tut, aber ich eigentlich wage ich nicht, das darüber zu urteilen, weil ich nicht mehr aktiv in der Schule bin.
Ja.
Wie nimmst du das wahr?
Also es ist schon immer noch schwierig. Also das, wie soll ich das sagen? Ich hatte selbst so eine Fehleinschätzung, hatte ich das Gefühl, also eine Fehlwahrnehmung. Vor allem, weil ich so in meiner Bubble war, zum Beispiel mit Fridays for Future und sowas, da war ich damals ganz aktiv. Und dann auch hier mit den Jusos und bla. Da dachte ich, okay, die Jugend wird tatsächlich immer aktiver und immer lauter und immer aktivistischer. Aber vor allem jetzt auch so mit der Europawahl habe ich wieder so einen Reality-Check bekommen. Eigentlich ist es nicht so und leider. Und ganz ehrlich, diesen Rechtsdruck merke auch ich in der Schule. Also früher, das muss ich ganz klar so sagen, früher konnte einer nicht sagen, ja, Hitler war eigentlich ein schlauer Mann. Also das war vielleicht nicht ganz so okay, aber er war ein schlauer Mann. Das konnte man nicht so einfach sagen. Also mit früher meine ich vor 5 Jahren.
Ich würde behaupten, das kann man auch jetzt nicht sagen. Aber ist es nicht so?
Nee, und was mir aufgefallen ist, mittlerweile sagen das ganz viele Schüler und die Lehrer sind da auch leise, weil Meinungsfreiheit. Und das ist das Kranke. Also wirklich, und das regt mich dann jedes Mal so auf. Und dann versuchen wir da im Stadtschülerrat da so ein bisschen gegenzuwirken, vor allem. Wir haben zum Beispiel einen Hashtag Gegenstehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da ist unsere Initiative, dass wir praktisch wollen, dass Menschen, es geht nicht nur um Schüler, sondern allgemein Menschen in Rüsselsheim, sich bei Diskriminierungserfahrungen jeglicher Art, also ob es Rassismus ist, Ableismus ist, keine Ahnung, Homophobie, Antisemitismus, bla bla bla, dass sie sich alle, dass sie alle ihre Ereignisse teilen, entweder mit uns, privat im Stadtschülerrat, also per DM, oder eben über ihre eigene Seite und dann halt unter dem Hashtag Gegenstehen posten, damit sowas endlich mal nach vorne gebracht wird. Weil wir so oft die Situation hatten, dass, also wir wissen alle, Rüsselsheim ist sehr, sehr Multikulti und bei uns im Stadtschülerrat haben wir extrem viele Schüler, also vor allem dieses Jahr gehabt mit Migrationshintergrund und die haben ganz oft von so ganz klarem Rassismus erzählt, wo es auch nicht mal so ist, dass man sagen kann, okay, hat man das jetzt vielleicht irgendwie dumm interpretiert? Weil also jeder hat ja irgendwie Erfahrung mit einfach doofen Leuten, aber wo es wirklich ganz klar rassistisch ist und wo uns wirklich die Hände gebunden waren, wo wir teilweise zur DEX-Fachstelle gegangen sind, zur Anti-Extremismus-Fachstelle und uns da beschwert haben und die teilweise die Direktoren irgendwie informiert haben und da immer noch, also man kommt da einfach nicht voran. Und, Moment, wie kam ich da jetzt drauf?
Wir waren bei
beim Bewusstsein, ne?
Bewusstsein, genau. also
dass es hat die Stimmen von Schülern und Schülerinnen lauter werden, dass sich das ein bisschen verändert hat.
Genau.
Und das, ja, und dass auch eben irgendwie ja die Vorfälle näher rücken und auch teilweise unkommentiert bleiben.
Voll.
Weil das mit diesem das irgendwie, dass man sich mitten auf dem Schulhof stellt oder irgendwie in der Gruppe sagt, hier Hitler war eigentlich schon irgendwie okay oder so, also solche Dinge. Ich kenne es noch bei mir aus dem Studium, da hat mir dann so ein Beispiel, das war irgendwann in einer Nachrichtenreportage, da ging es dann um das Thema KZ-Besuche von Schulklassen und es war ein Riesenaufreger, weil dann einer aus einer Schulklasse, der wurde dann auch interviewt. Hintergrund sieht man eben, dass, ich weiß nicht, ob es Auschwitz oder Sobibor gewesen ist, wo das dann war. Und in diesem Interview dann quasi die Güte, also Hitler als einen guten Diktator dargestellt. Also nicht, also schon verurteilt in gewisser Hinsicht, aber im Vergleich zu anderen Diktatoren und Diktaturen ihn als sehr gut und er hat das ja gut umgesetzt, so sein Unrechtsregime. Und es gab einen Riesenaufschrei. Und wir haben das im Studium letztendlich behandelt und haben mit der Fragestellung, was ist da schiefgelaufen? Also wie konnte es passieren, dass solche Aussagen oder solche Verknüpfungen entstehen? Und ob das von der Bildung her auskommt, von der Unterrichtsgestaltung oder wo kommt diese Meinung her? Und du hast die Europawahl genannt und man muss ja ganz klar sagen, oder es gab ja dann davor auch schon Berichte, dass die AfD da irgendwie, wenn es auf TikTok präsenter ist als alle anderen Parteien zusammengenommen. Und dadurch mischen sich ja diese Stimmungen mit ein oder es wird normalisiert und das ist ja das Traurige dann. Weil während unserer Schulzeit, was hatten wir an Social Media?
Ja, fast nichts. Gar Facebook nix. Und MSN. Ja. MySpace.
Bei uns war SchülerVZ und hier diese Gruppe muss 1 Million Leute erreichen.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, so wie du das jetzt schilderst, sind die Probleme, mit denen ihr euch beschäftigt, ganz andere. Und auf einer ganz anderen Ebene und eine ganz andere Konfrontation. Und ihr müsst euch auf einer viel ernsthafteren, nicht vielleicht existenziellen Ebene, aber schon einer Ebene, wo man sich selber fragen muss, bin ich sicher? Also eine Schule ist nie ein sicherer Ort. Absolut. Niemals so. Was Mobbing angeht, was Zwischenmenschliches angeht, klar. Aber das geht ja schon in eine Richtung, wo man sich wahrscheinlich als Mensch mit Migrationshintergrund schon fragt, wie denken eigentlich meine Mitschüler grundsätzlich über mich und was sind da, also was sind da für Ressentiments und wo kommen die her vor allem auch? Also hast du den Eindruck, ihr müsst sehr viel so leisten und das ist ja auch was euch im Alltag belastet. Also ich glaube nicht, dass mich in der SV in meiner Freizeit dann noch belastet hat, welcher Kuchen jetzt mitgebracht wird, bei welchem Fest. So. Also das, ich finde, das sind krasse Probleme, mit denen ihr euch da beschäftigen müsst.
Ja, das stimmt.
Belastet dich das nicht? Also wie gehst du damit um?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich versuche halt so das zu machen, was man machen kann. Und ich versuche das zu machen, wo ich weiß, es hat Impact. Aber ganz oft versuchen wir da so Pläne zu schmieden. Vor allem, hier ist das Ding, es gibt nicht die Lösung gegen Rassismus. Und das ist, und auch nochmal, es wird Rassismus immer geben. Und das ist auch so ein, wenn man das einmal realisiert hat, das ist einmal so eine harte Schelle, aber wenn man, ne, wenn man das mal checkt, bam, ja, wenn man das mal checkt, dann. Ne, weil beispielsweise wollte ich mich vor circa 2 Jahren dafür einsetzen, dass die Max-Planck-Schule Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage wird. Mhm. Das ist ja so eine Organisation, bei der man irgendwie Mitglied werden kann. Und als ich mich dafür einsetzen wollte, habe ich mich da ganz viel eingelesen. Und die Organisation stellt ganz, ganz oft klar, dass es da nie darum geht, irgendwie Rassismus vollständig zu bekämpfen oder dass Rassismus weg ist, weil das wird es immer geben. Und es ist auch keine Plakette, mit der man sich irgendwie schmücken kann, sondern es geht darum, dass man irgendwas macht, dass es irgendeine AG gibt, irgendeine Organisation, irgendwas, was man macht an der Schule, wo man sagt, okay, wir versuchen es wenigstens. Weil darum geht es ja, dass man so ein bisschen Awareness schafft und, ne? Ja, das war dann auch so das, was wir dann beim Stadtschülerrat versucht haben.
Mhm. Woran ist das? Ist das gescheitert? Oder?
Ja.
Genau. Okay.
Leider. Weil es kam von vielen Seiten der Gedanke, dass wenn man sich dafür einsetzen würde, dann, oder wenn man so eine Plakette hätte, dann würden ja vielleicht einige Eltern denken, dass wir ein Rassismusproblem an der Schule hätten. Und dann würden sich die Kinder nicht, also dann würden sie ihre Kinder an der Schule nicht anmelden.
Hat nicht jede Schule ein Rassismusproblem?
Eben. Dankeschön.
Also das ist ein Problem von vielen, würde ich jetzt schätzen.
Ja, vor allem ist es ja genau das Gegenteil. Also wenn ich sehe, okay, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dann das ist ja ein Zeichen, dass man es wenigstens versucht. Mhm. Und deswegen war halt bei uns auch die Überlegung, Hashtag Gegenstehen war nichts, was ich irgendwie auf die Beine gestellt habe. Gar nicht. Das haben die.
Das war noch Tohits Generation, oder?
Das war Tohit und ich weiß nicht, ob es schon davor war, aber es war auf jeden Fall Tohits Generation. Und die haben da schon ganz Großes auf die Beine gestellt. Und auch da war schon immer die Überlegung, okay, reicht es denn wirklich aus? Weil, was ich auch klarstellen muss, wir dürfen nicht ganz klar Leute adressieren. Wir können jetzt sagen, Herr Mustermann hat mich im Unterricht blödes Kopftuchmädchen genannt, zum Beispiel. Ne? Weil das einfach rufschädigend wäre und bla und beleidigend und was auch immer. Das heißt, ich müsste dann ganz, ganz vorsichtig an einer Rüsselsheimer Schule wurde mir Folgendes vorgeworfen. Und dann ist auch wieder die Frage, inwiefern hilft das?
Wo trägt man solche Vorfälle vor? Gibt es da eine zentrale Anlaufstelle oder ist das erstmal eine Vertrauenslehrerin?
Hier ist das Ding. Theoretisch gibt es ganz viele zentrale Anlaufstellen. Und theoretisch, also wenn man irgendwie mit einer Schulleitung spricht, dann wird einem auch gesagt, ja, wir haben hier ein Help-Team und wir haben hier Vertrauenslehrer und wir haben hier das und wir haben die DEX-Fachstelle zum Beispiel, da kann man hin. Aber ganz ehrlich, das ist auch so ein Umweg. Und das ist auch so, sobald ich weiß, gibt es online so einen digitalen Briefkasten, wo man Sachen immer irgendwie reinwerfen kann. Aber das muss man auch irgendwie, ich weiß nicht.
Also ich glaube, viele wissen das nicht.
Ja, erstens das und zweitens, Es ist auch so umständlich. Hier ist das Ding, es gibt nicht die perfekte Lösung. Und wir hatten so viele lange, wirklich stundenlange Diskussionen im Stadtschülerrat, wo wir wirklich, weil wir wirklich nicht wussten, was kann man denn machen?
Aber also ihr redet drüber und das finde ich cool, ja, und das genau. Finde ich super wichtig. Mhm.
Absolut.
Es ist ja generell auch, natürlich kann man sagen, wie weit reicht so ein Hashtag oder wie prägnant und wie wird er überhaupt gelesen. Aber es ist irgendwas, was man macht. Und das ist löblicher als das, was vielleicht während unserer Schulzeit irgendwie von Schülervertretung oder ähnliches oder generell von Engagement-Seite passiert ist. Und du hast gesagt, es gibt keine Lösung dafür. Oder es wird nicht die Lösung geben, aber jeder Ansatz dafür ist umso löblicher. Ja. Ich Deckstelle fände ich eigentlich auch mal ganz interessant, dass wir die auch mal hierher einladen. Mhm. Ich hatte bei einer Veranstaltung länger mit der Erika Henschel von der Deckstelle gesprochen, die dann auch so ein bisschen in die Arbeit eingeblickt hat. Und das größte Problem ist tatsächlich, dass man davon nicht weiß, dass es solche Angebote gibt, weil es ist ja nicht nur, dass Rüsselsheim eine Deckstelle hat, im Kreis gibt es eine Deckstelle. Und die sind natürlich Anlaufstellen dafür und sind auch dafür da, um irgendwie Lösungen zu finden, aber das Problem, die Präsenz ist nicht gegeben. Und was da so lang so ein bisschen durchgeblitzt ist, was da tatsächlich dann an Anfragen und dann auch in diesem elektronischen Briefkasten irgendwie kommt, das sind keine Kavaliersdelikte, irgendwelche blöden Sprüche, sondern das sind durchaus rassistische Übergriffe, die da stattfinden und ja, mal was tun. Deswegen, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr bei TOEIT auch schon gesagt, so dieses Engagement und vor allem die Arbeit, die jetzt Stadtschülerrat da passiert, ich habe das nie mitbekommen. Also während meiner Schulzeit, da war es vielleicht mal glücklich, weil man wusste, wer gerade Schulsprecher ist, aber dann waren das immer noch so dieses hier, was machen wir da jetzt für Kuchenauswahl und vielleicht dürfen wir mitentscheiden, welche Farbe die was weiß ich, der eine Raum da bekommt Anstrich oder sowas.
Ja, genau, solche Sachen. Ja.
Das ist aber auch, also das sind auch klare SV-Themen. Ja. Also Stadtschülerratsthemen und SV-Themen sind auch ganz, ganz unterschiedlich. Ich war, bevor ich dieses Jahr Stadtschulsprecherin war, war ich auch letztes Jahr im Stadtschülerrat. Dort war ich stellvertretende Delegierte für den Landesschülerrat. Mhm. Und dann, ich glaube, ich war zweimal da. Und da war das sehr, sehr spannend, weil der Migrationsanteil oder der Menschen mit Migrationshintergrund im Landesschülerrat ist ganz, ganz, ganz gering, weil die meisten aus, das ist echt, also ich war auch sehr, sehr geschockt. Und das Lustige ist, dieses Schuljahr habe ich, als ich im Kreisschülerrat war, da wurde ich eingeladen, habe ich mit dem so ein bisschen geredet und alle, die dort waren, haben sich alle extrem fremd gefühlt und extrem, also man sagt das hier, das ist so ein Running Gag irgendwann. So die Landesschülerrat sind immer diese komischen Weirdos, die so, das sind so ihre Kreise, weil die sind auch alle ganz lieb hier. Ich will niemanden fronten. Aber die sind alle ganz lieb, aber die holen immer so ihre Leute rein und die ersetzen auch immer so ihren Amt mit Leuten, mit einer Freundin von denen. Deswegen sind es immer dieselben Leute mit denselben Themen. Und das ist an sich auch nicht verwerflich, weil ich kann keiner Marie-Louise aus Fulda, die noch nie irgendein Rassismusproblem hatte, vorwerfen, dass sie keine Rassismusthemen irgendwie vorbringt, weil sie das einfach nicht kennt. Aber deswegen ist es wichtig, dass solche Gremien immer diverser werden. Also wirklich, als ich da war, gab es irgendeine Diskussion über den Islamunterricht, ob wir einen Antrag irgendwie durchsetzen sollen. Und da haben die alle so diskutiert, wo ich mir dachte, Leute, also ihr kennt es doch gar nicht und ihr wisst doch, und ich werfe es dir gar nicht vor, weil wie gesagt, also die können ja auch nichts dafür. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass solche Gremien irgendwie gefüllt werden. Und deswegen verstehe ich auch, dass es ist wirklich eine Seltenheit leider, dass über Rassismus in Stadtschülerreden und Kreisschülerreden gesprochen wird. Also nicht nur in Hessen. Also
natürlich, du hast es gerade eben schon gesagt, Rüsselsheim ist eine Stadt mit einem relativ hohen Migrationshintergrund. Natürlich wird das anders sein als auf irgendeinem nordhessischen Dorf. Mhm. Und dafür zu sensibilisieren oder eben diese Gremien diverser zu gestalten, wie du gerade schon gesagt hast, ist, glaube ich, noch ein langer Weg, vermutlich. Ich habe gleich noch eine, hast du direkt was dazu? Weil
ich hätte
eine kleine Rückfrage habe.
Die Frage, wie diese Konstellationen zustande kommen. Die Formierung von einem Stadtschülerrat ist wahrscheinlich nicht verpflichtend. Oder ist,
Also meinst du, dass eine Stadt das
also haben das, muss? Genau, dass eine Stadt sowas haben muss, dass ein Landkreis sowas haben muss oder weil ich habe das, in Darmstadt war das glaube ich irgendwie, da war ein großes Problem mit einer Trägerschaft von einem Stadtschülerrat oder sowas.
Frankfurt,
genau. Mhm.
Ja,
da,
ja,
genau.
Ja. Also es ist auf jeden Fall unser Recht.
Okay.
Und das müssen wir auf, das ist wie Demokratie, glaube ich. Ne? Also das ist unser Recht und das müssen wir irgendwo einfordern. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es verpflichtend ist, ich denke nicht. Aber es ist gut und wichtig, dass es das noch gibt. Mhm. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Ausnahme, dass wir einen Stadtschülerrat haben und nicht, dass wir, also dass wir nicht im Kreis irgendwie mit drin sind. Ja, aber auch hier wieder. Ich muss sagen, also der Kreis Groß-Gerau ist ja extrem divers. Fand ich auch sehr, sehr lustig, als wir mit, als ich im Kreis Schülerrat saß, haben wir so ein bisschen über den Kreis gesprochen. Und dann hat eine, also eine, ich glaube, die kam aus Gernsheim, hat darüber gesprochen, dass sie mit der Bahn in Mannheim viel schneller ist als in Rüsselsheim. Und wie unterschiedlich diese ganzen Dörfer sind. Und, also diese, ja, wie soll ich das sagen? Also ist, eigentlich sind es so dieselben Themen oder sehr ähnliche Themen, vor allem so in Bezug auf hier Menstruationsartikel, die versuchen das auch irgendwie durchzusetzen und da sind wir auch irgendwo so ein Team. Aber auch hier oder Rassismusprobleme, die haben die da jetzt auch nicht so krass, weil irgendwo in, ich weiß nicht, in Gernsheim weiß ich nicht, wie hoch der Migrationsanteil ist.
Weil das hatte ich mir jetzt gedacht, als du da von der Landesschülervertretung gesprochen hattest. Natürlich, wenn es, ihr habt das Recht dazu, euch zu vereinigen oder zu versammeln oder dann auch Räte zu bilden. Aber dann ist es, das an der Fallstrick ja dann letztendlich irgendwie mit da drin, wenn es nur ein Recht ist, dann kommen da vielleicht so aus den gut bürgerlichen Familien dann irgendwie, weil die da irgendwie so ein politisches Interesse oder so diese Form von Beteiligung noch irgendwie mitgelebt bekommen, dann, dass die sagen, okay, wir gründen jetzt einen Stadtschülerrat oder einen Kreisschülerrat. Und dann ist es natürlich dann irgendwie sehr, dann ist es so ein selbsterhaltenes System, wie du dann sagst, die holen ihre Leute rein. Und und dadurch wird dann irgendwie Teilhabe verwehrt. Und dann ist man irgendwie in der Situation, dass irgendwie jedes nordhessische Dorf einen eigenen Rat hat. Und da ist dann klar, was da an Delegierten dann geschickt wird.
Also im Endeffekt, es ist ja schon so, dass sich jeder, der theoretisch Interesse hätte, da reinwählen kann. Und ja, also es, ich gebe denen auch nicht so die Schuld für, weil eigentlich ist es ja cool, dass sie sich alle so engagieren und dass die da, und die machen ja auch coole und wichtige Arbeit, ne? Das will ich gar nicht schlecht reden. Also auch zum Thema Inklusion und alles, also die sind schon auf einem guten Weg und die, also wirklich, als ich das saß, da wurde teilweise bis 3 Uhr nachts irgendwie debattiert über irgendwelche, also wirklich, die haben auch alle Nerven und auch so über Details, die einem nicht mal einfallen und über Themen, die ich nicht mal im Kopf hatte, wo ich nicht mal wusste, also ob es E-Books sind, dass wir komplett digital werden und was man mit welchem Verlag absprechen muss und so.
Also das sind so viele Themenebenen, ne? Weißt du? Du hast die soziale Gerechtigkeit, du hast solche Themen wie Rassismus, du hast auch Nachhaltigkeit, wird ja sicherlich auch irgendwo noch ein Thema sein. Also ich bewundere jeden, der da freiwillig reingeht. Das
deswegen,
ist schon krass.
Deswegen sage ich, deswegen will ich denen auch gar nicht irgendwas vorwerfen, weil ich das, ne, also ich, das, die machen schon gute Arbeit. Aber es ist, wie gesagt, trotzdem wichtig, dass sowas durchgesetzt wird. Und das ist dann halt auch so, wenn man da erzählt, ey, mir wurde das und das und das gesagt, dass sie das dann gar nicht nachvollziehen können. Und dass ich dann erstmal ganz viel erklären muss und ganz viel, ganz viel erklären muss. Und ich weiß, dass ich im Stadtschülerrat Rüsselsheim zum Beispiel, dass sie das alle verstehen und dass es auch niemals irgendwie hinterfragt wird.
Aber umso wichtiger, dass das quasi dann weitergetragen wird. Also irgendwie müssen sich diese Probleme ja auch präsent machen in nicht betroffenen Räten. Voll. Ist das die Mehrzahl? Ja, Räte.
Ich habe jetzt mit einem, ich habe ein Gespräch mit einem Kandidaten aus dem Landesschülerrat, also der war auch Delegierter, ich glaube, der war auch im Vorstand. Und der kam, um sich mal den Stadtschülerrat hier anzuschauen. Und also ich habe einfach mit ihm kurz geredet, habe ihm alles erklärt. Und das fand ich auch sehr spannend. Er war aus Darmstadt, glaube ich. Genau, er war aus Darmstadt. Und Darmstadt hat ja auch einen hohen Migrationsanteil eigentlich. Aber auch er war so geschockt teilweise, weil er gesagt hat, es gab so viel, er hat so eine Tour gemacht durch Hessen, durch Südhessen war das, durch Südhessen und hat sich da die ganzen Kreis- und Stadtschülerräte angeschaut. Und er hat viele Probleme doppelt gehört. Mhm. So ein klassisches Problem sind zum Beispiel die Toiletten und Vandalismus und bla.
Das war zu unserer Zeit auch schon.
Ja, genau. Das wird auch immer bleiben, glaube ich. Also das ist so ein, ne? Und sowas hört er ganz oft. Oder auch, es gab jetzt irgendwie, der Stadtschülerrat Frankfurt hat sich mit anderen Stadtschülerräten zusammengetan, weil die unbedingt irgendwie Sanierung und sowas brauchen, weil denen einfach nicht geholfen wird und weil die das Geld einfach nicht bekommen.
Das ist die Geschichte auch, glaube ich.
Ja, genau. Also das war ganz, ganz groß. Und sowas hat er ganz, ganz oft mitbekommen. Und wir haben die ganz, ganz tolle Ronja Hörl. Ich habe sie ganz tolle lieb. Die ist ja beim Jugendbüro. Und die ist bei uns immer dabei und unterstützt uns. Und bei jeder Sitzung ist sie dabei und trägt auch alles direkt der Stadt weiter. Und deswegen haben wir solche Probleme eigentlich nicht, weil wir auch immer von ihr so ein Update kriegen direkt. Also wenn wir sagen, da ist irgendwie, keine Ahnung, also da, zum Beispiel bei der Sophie-Opel-Schule gab es so ein Sonnenschirmproblem. Das war irgendwie immer, die mussten irgendwie immer im Schulhof unter der prallen Sonne stehen. Das hat dann 2 Jahre gedauert, aber dann wussten wir immer, okay, es gibt ein Update, okay, die wurden bestellt, okay, die sind hier, okay, die sind da. Und auch wenn es gedauert hat, wir wussten wenigstens, wir hatten eine klare Antwort. Aber die sind da gar nicht, also wie soll ich sagen, die hatten da diese Hilfe irgendwie gar nicht. Und deswegen hatten wir auch einfach diese ganz unterschiedlichen Probleme. Und zwar, deswegen war dieser Junge auch so geschockt einfach, weil es so unterschiedliche Themen sind. Innerhalb Südhessen, mein Gott. Also das ist ja eigentlich alles schon spannend.
Ich habe mich, du hast es vorhin angesprochen, Europawahl ist jetzt schon eine Weile her. Aber mich interessiert total, diskutiert ihr sowas, wie junge Menschen, die jetzt mit 16 zum ersten Mal wählen durften, wie die gewählt haben und wie das mit dieser TikTok-Präsenz der AfD irgendwie zusammenhängt? Mhm. Ist das was, was ihr auch besprecht oder was in eurem SchülerInnen-Alltag Bestand hat? Weil, ja, du bist da ja viel näher dran. Also bewegt sowas die SchülerInnen hier in Rüsselsheim?
Ja, das kommt drauf an, glaube ich. Also das kommt auf, also ja, diese TikTok-Präsenz, die ist schon, also man merkt auf jeden Fall, dass die meisten ihre Wahlentscheidung von den sozialen Medien beeinflusst lassen haben. Also das ist schon, das ist wirklich krass. Also auch jetzt mit BSW oder auch mit der AfD, also man merkt das schon. Das hängt auf jeden Fall von den Schulen ab und auch von den Altersklassen und also das hat, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und also, wie gesagt, Social Media spielt ja eine absolut wichtige Rolle. Und mich nervt das Ganze auch einfach nur noch, weil die Parteien haben, also ich bin offiziell auch noch Mitglied einer Partei, der SPD, und selbst da, also die AfD macht, mal ganz abgesehen vom Inhalt, macht auf Social Media ganz, ganz gute Arbeit. Die wissen, wie die Leute adressieren, die wissen, wie die den Algorithmus austricksen können, die wissen, wie die, also ich mache jetzt auch so ein bisschen Social Media
für unser Essen. Unser Essen, was noch gleich thematisiert wird.
Unser Essen, was gleich thematisiert wird. Und da habe ich mich so ein bisschen irgendwie reingefuchst und ein bisschen geschaut, okay, wie ist es denn mit dem Algorithmus? Wie muss man das denn machen? Weil das ist schon krass. Also innerhalb von 3 Sekunden swipen die Leute direkt weg und die Aufmerksamkeitsspanne ist ganz, ganz gering. Und die AfD kriegt das hin, dass sie immer mit diesen Catching Phrases direkt am Anfang des Videos, dass sie da die Leute dranbleiben. Und ich kann, glaube ich, gerade nur eine Politikerin von den Linken aufzählen, die das auf demselben Niveau hinkriegt, die ganz, ganz viele Follower hat und die wirklich genauso gute Arbeit leistet. Weil das, was ich mitkriege, ist, und das merken Schüler ja auch, erstens ist nicht Jugend und TikTok dasselbe, weil immer wenn TikTok, wenn der Bundeskanzler mal so ein Kartoffelranking macht und also wirklich, nee, das, oder irgendwie zeigt, was in seiner Aktentasche ist, dann wurde offiziell die Jugend abgeholt.
Oh mein Gott, das war unangenehm.
Ja, mega unangenehm. Wirklich Gänsehaut, ey. Ja, dann dachten die irgendwie, dass die Jugend abgeholt wird. Aber ein Großteil der Jugend hat gar kein TikTok. Und irgendwie ist es halt auch einfach so, dass viele Jugendliche nicht auf TikTok sind. Und dass TikTok einfach nicht repräsentativ ist. Und wenn TikToks gemacht werden, dann eben, wie gesagt, so ein Kartoffelranking oder eben, es wird immer versucht, gegen die AfD zu argumentieren. Wählt nicht die AfD, weil bla bla bla, weil die faschistisch sind, weil die so und so sind. Aber die Themen, die die AfD voranbringt, die werden gar nicht irgendwie, irgendwie da wird gar nicht drauf eingegangen. Und auch hier, so jemand, der sich von Kra inspirieren lässt, und das ist ja wirklich so ein niedriges Niveau und so dumm und so hohl alles, aber jemand, der solche Videos schaut, der muss auch von einem SPDler abgeholt werden, der auch auf so ein Niveau geht, finde ich. Ne? Also ich meine nicht, dass man irgendwie beleidigt werden soll oder so, aber dass man es sehr simpel darstellt alles. Weil die Zielgruppe wird sich jetzt nicht ein mega intellektuelles Video über Schwangerschaftsabbrüche von den Grünen anschauen oder so.
Für mich ist es halt einfach ein Rätsel, dass Inhalte, dass rechtsextremistische Inhalte, faschistische Inhalte, dass die in irgendeiner Weise junge Menschen abholen. Das ist für mich, das will nicht in meinen Kopf. Ich checke das nicht. Ich checke das einfach nicht.
Ich weiß, was du meinst, aber für mich ist es so klar, weil ich mir denke, ganz ehrlich, die machen, was Social Media angeht, alles richtig. Das muss man ganz klar so sagen. Ich war eine Zeit lang in einem AfD-Rabbit-Hole irgendwie. Da wurden mir auch die ganze Zeit, ja, mega schlimm. Und da wurden mir auch die ganze Zeit so Livestreams vorgeschlagen, wie so ein AfDler mit irgendwelchen Leuten diskutiert. Und es sind irgendwelche Stadtverordneten aus Thüringen. Und selbst die sind richtig aktiv auf TikTok. Und selbst die kriegen das hin. Und bei uns wird dann irgendwie sich eine Landtagsabgeordnete zu schade, weil TikTok ist ja eine Tanz-App für Kinder. Und also, oh. Nee, weil solche Diskussionen hatte ich ganz, ganz oft, auch so parteiintern, aber auch, ja, keine Ahnung, auch so im Landesschülerrat und so.
Aber also meinst du, der Zug ist abgefahren? Also bringt es jetzt noch was, irgendwie nicht zu sagen, okay, wir als demokratische Partei versuchen das jetzt nochmal? Oder ist die Phase schon vorbei? Ich habe irgendwo mal gehört, TikTok ist sowieso schon, das geht schon wieder weg.
Nee, das sind alles Ausreden. Okay. Das sind alles Ausreden, ob man es nicht richtig macht. Nee, der Zug ist absolut nicht abgefahren. Und das ist das Ding. Wir werden, auf TikTok wird man so über, also man ist so krass im Überkonsum und man wird so überflutet von Videos. Und allein, wenn man sich so Promis anschaut, im ersten Moment liebt man diese eine Rammstein beispielsweise. Die waren ja jetzt vor kurzem, Freunde von mir arbeiten im Stadion, habe ich das mitbekommen. Die haben jetzt wieder, glaube ich, 3 Tage am Stück irgendwie ein Konzert gehalten und ganz groß, da haben wir auch wieder ganz viele Leute. Die Leute vergessen das. Und die Leute, die, wenn wieder ein ganz lustiges Video oder ein ganz toll oder ein neues Lied von Rammstein kommt, sind die auch alle wieder Fans. Und ich glaube, mit der Politik ist es genauso. Also wenn man es wirklich richtig macht wieder und wenn man auch so coole Videos macht und die meisten, ja, ich weiß es nicht, mich nervt das alles nur noch, wirklich. Weil es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer.
Ja, das ich glaube, dass viele unserer ZuhörerInnen kein TikTok haben. Und
was denn so die Alters?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist relativ divers, aber ich glaube, dass auch viele Leute dabei sind aus der Boomer-Generation und aus der Generation X. Und selbst ich hatte ja neulich vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich TikTok jetzt mal endlich installiert habe, aber ich bin mit Instagram Reels schon die ganze Zeit voll überfordert und es nervt mich einfach, weil also ich merke einfach, dass ich in diesem Strudel verschwinde und wenn ich jetzt noch eine App habe. Aber immer wenn ich sowas höre, denke ich mir, ich müsste das eigentlich, um das komplett zu verstehen, ich lese Artikel darüber und so weiter, aber um das komplett zu verstehen, müsste ich mich eigentlich dann nochmal reinfuchsen. Aber ich habe Angst, so wie du, in so ein Rabbit Hole zu fallen und dann alle Hoffnung zu verlieren. So. Ich finde, es sind so viele Sachen irgendwie, die sowieso schon sehr belastend sind. Ja. Andererseits will ich ja informiert sein. Und das, ich finde das irgendwie krass. Also als junger Mensch gebe ich ganz offen zu, in deinem Alter war mir das alles so komplett egal. Natürlich war ich auch, bin ich immer noch eine privilegierte weiße Frau, so ohne Migrationshintergrund, die sich einfach nicht damit beschäftigen musste, aber auch mit 16 einfach auch politisch komplett. Also, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert.
Das ist ja auch okay.
Also, ja, finde ich gar nicht mehr so. Also ich kann es nachvollziehen und es gibt sicherlich auch viele Jugendliche, die es halt überhaupt nicht interessiert. Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen. Aber
deswegen, das ist bei den meisten auch so. Also ich habe das meinte ich von, deswegen musste ich vorhin so lange nachdenken, weil meine Freunde zum Beispiel waren alle mega, das ist überfordert, aber die haben einfach das gewählt, was die Familie wählt. Und ich war immer extreme Supporterin des Wählen ab 16 und ich habe das immer, ich war immer ganz klar dafür und ich bin es eigentlich auch immer noch. Aber das hat mir das auch schon nochmal gezeigt, weil man ist halt, wegen dieser Reizüberflutung weiß man halt auch nicht mehr weiter. Ich wusste selber nicht, was ich wirklich wählen soll. Weil das einfach nur noch überfordernd ist. Und vor allem jetzt auch man hat überall auf der Welt Konflikte, man hat, also Weltschmerz auch hier wieder, ist immer präsenter und immer, man ist einfach nur noch überfordert und ja.
Wie gehst du damit um? Kannst du, hast du auch noch eine Unbeschwertheit so ab und zu?
Ja.
Oder ist das was, was dich irgendwie ständig beschäftigt?
Auf jeden Fall. Ich denke auch jeden Tag ganz lange drüber nach. Ich will jetzt nicht kitschig sein, aber ich glaube, mein Glauben hilft mir da auf jeden Fall. Weil ich da, weil ich da ein ganz klares Weltbild habe. Und ich weiß, alles wird gut. Ja, es ist gerade so ganz klar, klassisch Kalenderspruch, aber das ist halt irgendwie das, was mich so ein bisschen beruhigt.
Ich glaube, das ist auch was, was gar nicht, also was nicht unbedingt ein religiöser Glauben sein muss. Ich glaube, dass man generell einfach den Glauben daran hat, dass was gut wird und ob man das jetzt an einer Weltreligion festmacht oder wie auch immer, aber das, also eine Hoffnung zu haben oder irgendwas, woran man sich festhalten kann, das ist für mich auch immer wieder so die Erklärung dafür, wenn Leute irgendwie extrem an ihrer Religion festhalten. Ich bin jemand, der denkt, mach was du willst, so, lass andere halt, also jeder soll daran glauben, was er hat. Aber da denke ich halt auch, vielleicht bin ich manchmal so super pessimistisch oder so schwarzseherisch, sodass ich denke, ich glaube manchmal nicht, dass alles gut wird. Aber vielleicht liegt es auch dran, dass ich Atheistin bin.
Ich weiß es nicht. Das kann auch. Ja, ich glaube, aber das hängt, glaube ich, auch wieder mit diesem ganzen Algorithmus Social Media zusammen. Also die auf der Welt ist schon immer Scheiße passiert und auch immer parallel. Und ich glaube noch nicht mal, dass es irgendwie derartig viel mehr geworden ist, aber die Distanz wird immer geringer, weil es auch wesentlich schneller kommuniziert werden kann. Also ich habe, ich bin Social Media, nachdem diese Schulzeit mit SchülerVZ, wer kennt wen, und MSN dann irgendwann mal vorbei gewesen ist, bin bei Facebook noch drin, was mich nur noch aufregt, weil es diese reine Boomer und da viele Leute sind, die mich auch scheiße finden. Instagram und ich bin tatsächlich noch bei Twitter. Und bei Twitter,
bin ich auch noch.
Also bei Twitter, weil ich es wirklich noch vor Elon Musk sehr wertgeschätzt hat, weil man da tatsächlich schnell irgendwie was gekriegt hat. Es war nicht so, dass man dann irgendwie die Information zugespielt bekommen, dass dann direkt das war Wahrheit, sondern man wusste, irgendwo ist gerade ein bisschen Aufruhr, man guckt mal schnell rein und hat so einen groben Rahmen und weiß dann, okay, das also ist die Information, die gerade rumgeht, und dann schaue ich halt wirklich seriöse Medien, die natürlich ein bisschen länger brauchen, um das Recherchen und das alles aufzuarbeiten.
Aber es ist nach wie vor ein total krasses Journalisten.
Ja, aber du musst also mittlerweile diesen Journalisten aktiv folgen oder die aktiv verfolgen.
Aber dann kannst du sehr gut damit arbeiten.
Ich kann oder, meine gut. Mittlerweile
dann
meine.
Dann ist man auch in so einer Bubble und bleibt in
so einer
Bubble. Und das, Rechte sind ja auch in dieser Bubble.
Ja.
Das ist das. Also ich glaube, der Schlüssel ist halt Informiertheit. Ja. So. Also
meine Blog- und Stummschaltliste bei Twitter sind mittlerweile in den Zehntausenden.
Ja, same.
Also es ist absoluter Horror und es macht kein Vergnügen mehr. Also du machst diese App auf, kriegst erstmal so einen Haufen Scheiße ins Gesicht geworfen, und das passiert ja auf jedem Medium. Und diese Informationsfülle, die führt unweigerlich zu so einem Pessimismus. Also ich oute mich auch als Atheisten und kann dann sagen, ich habe so ein Weltbild, irgendwie kommen wir schon als Menschen klar, und irgendwie
findest du,
wenn wir uns so mal ein bisschen drauf rückbesinnen, dann ja.
Also ich bewundere jeden, der sich an einem Glauben festhalten kann, so, ne?
Ja.
Also ich, das kann ich, da habe ich Respekt vor. Und
es ist halt, es ist halt auch einfach der Gedanke, dass ich weiß, selbst wenn nicht alles gut wird, gehen wir mal von Worst Case aus, selbst wenn nicht alles gut wird, habe ich das getan, was ich machen konnte. So. Und ich denke mir das oft, ich habe Chancen, die andere nicht haben. Und ich bin, trotz meines Kopfes und trotz, dass ich eingeschränkt bin in manchen Hinsichten, bin ich sehr privilegiert. Und ich habe Chancen, die, wie gesagt, andere nicht haben. Und ich würde mich fragen, also das muss ich jetzt ganz klar sagen, wenn ich so das sehe, was zum Beispiel in Palästina gerade abgeht, denke ich mir, so viele würden sich gerade wünschen, in Deutschland Stadtschulsprecherin zu sein, auch wenn es eigentlich so unrelevant ist. Also, wen juckt eine Stadtschulsprecherin, muss man mal ganz klar so sagen. Aber trotzdem, trotzdem habe ich eine Stimme, die anderen nicht haben.
Das ist also eine Sache der Perspektive auf eine Art.
Voll.
Ne? Ja.
Und auch wenn ich keine Stadtschulsprecherin wäre. Ja. Also auch wenn ich einfach Schülerin in Rüsselsheim, klar, in Deutschland.
Wir leben hier in einem Land, dem es gerade okay, gut geht. Hier gibt es gerade keinen Krieg. So, ne? Das sind einfach, glaube ich, auch die Dinge, die man sich oft vor Augen halten muss. Ich habe noch eine Frage, die jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen. Du hast vorhin gesagt, du warst auch bei Fridays for Future schon ganz aktiv. Mhm. Was ist mit Fridays for Future Rüsselsheim? Existiert es noch? Gibt es das noch? Das habe ich mich neulich gefragt. Da gab es irgendein Thema und da habe ich kurz überlegt, fuck, wer war da nochmal die Ansprechpartnerin und existiert die Gruppe noch? Ist das noch ein Ding oder ist das eher in so eine, also Rüsselsheim Zero gibt es ja jetzt, das ist ja schon nochmal was anderes.
Genau, also bei Rüsselsheim Zero war ich eine Zeit lang auch, dann habe ich es leider nicht mehr geschafft wegen der Schule, aber mit dem Elmar Storck, das ist auch ganz lieb, mit dem habe ich auch also vor ein paar Monaten noch telefoniert und so wegen dem Stadtschülerrat. Die sind, also ich war bei denen nicht im Vorstand, ich war dann immer in Frankfurt irgendwie oder in Mainz, aber ich bin, ich glaube 2019 bin ich mal mitgezogen, die, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Hauptorganisatoren irgendwie alle weggezogen.
Genau, das war, glaube ich, das Hauptproblem.
Mhm. Das war das Ding und Rüsselsheim ist halt auch sehr klein. Also ich war, wobei, es gab 2021 war das, glaube ich, oder 22 gab es eine Demo.
Ich war bei einer Demo dabei, das war so die erste große. Die ging am Bahnhof los und ist durch die Marktstraße gezogen bis zum Marktplatz.
Genau. Ja, dann gab es, wie gesagt, 2022 gab es noch eine Demo. Die war, also es war ein ganz kleiner Marktplatz. Aber in Rüsselsheim kommen irgendwie auch nicht so viele. Also das macht, glaube ich, auch einfach mehr Sinn, nach Frankfurt zu gehen und irgendwie da.
Und da ist noch was.
Ja, also auf jeden Fall. In Frankfurt, in Mainz auch. Ich war jetzt, ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr da, weil ich das.
Du machst ja auch eine Million Sachen.
Ja, aber ich finde es mittlerweile auch ein bisschen kritisch, das muss man auch sagen. Fridays for Future hat so ein kleines Rassismusproblem, muss man sagen. Deswegen hat sich auch Fridays for Future Bremen, glaube ich, irgendwie aufgelöst. Und das war voll das große Thema. Aber die sind schon noch groß und die machen schon noch ihr Ding. Und die machen auch, aber auch da wieder, zum Beispiel zur Europawahl habe ich mir von denen auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber gerade diese Kampagne, ja, irgendwie Zähne putzen, sonst wird es braun, haben die alle vor der Kamera Zähne geputzt. Aber jetzt ganz ehrlich.
Das hat was vom Bundeskanzler mit seiner Aktentasche.
Ja, voll. Also auch mit Luisa Neubauer. Eigentlich feiere ich voll, was die macht. Und eigentlich leistet sie auch ganz wichtige Arbeit. Aber ganz ehrlich, also.
Ich glaube, da spricht auch manchmal einfach die Verzweiflung. Und vielleicht fehlt dann auch irgendwie dann wirklich der Blick von den ganz jungen Leuten. Aber auf der anderen Seite, gerade Fridays for Future ist ja junge Menschen, so, ne,
aber die auch nah dran sind. Das ist wieder das Problem. Mhm. Das sind halt.
Ja, ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied macht.
Ja, auf jeden Fall. Weil, ganz ehrlich, das habe ich tatsächlich bei Gemischtes Hack gehört. Da hat das auch Felix Lobrecht angesprochen. Ein Türken aus Neukölln wird kein Plakat mit Luisa Neubauer, wie sie da Zähne putzt, irgendwie ansprechen, dass er doch noch wählen soll. Und das ist genau das. Also, das. Man muss halt schon, natürlich, man kann nicht immer jeden abholen und das ist auch nicht, das muss man auch irgendwo nicht. Aber wenn man es versucht, ach, ich weiß nicht, ich bin da selbst so ratlos. Ich weiß es nicht.
Siehst du dich selbst als ein Vorbild? Oder möchtest du gerne eins sein? Auf eine Art?
Oh, gute Frage. Ich finde mich so unrelevant, um ein Vorbild zu sein. Also, ich bin ein 16-jähriges Mädchen aus Sulzheim, das ist so.
Aber du bist da. Also, ich finde, du hast schon eine Präsenz auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Cool.
Oder weißt du was?
Das wäre auf jeden Fall cool, ein Vorbild zu sein. Aber ich hab noch so viele Baustellen, bis ich da ankomme.
Und man darf halt auch nicht vergessen, du bist halt auch noch ein Teenager. Wir sind auch einfach andere Themen noch, ne? Und dann muss man ja auch noch nebenher Schule machen und Klausuren schreiben und Gedöns.
Aber auf einem guten Weg. Also du warst ja bei unserer Demo oder bei der Demo gegen Rechts im Januar hast du auch gesprochen.
Ja.
Und wir haben sehr viel Rückmeldungen dazu bekommen. Also lobende Rückmeldungen. Ach, also es wirkt. Das, was du machst, ist gut.
Das freut mich.
Und ich glaube, es macht tatsächlich einen Riesenunterschied, dass da junge Menschen dabei sind und gesehen werden. Melis war ja auch da.
Ja, Melis redet auch mega.
Ja.
Ich habe Melis durch die Demo kennengelernt und dann waren wir zusammen.
Ach echt?
Das ist ja cool. 19. Februar auf der Demo in Frankfurt wegen dem 19. Februar.
Zusammen.
Habt ihr euch
verabredet? Ey, das ist ja cool. Richtig, das freut mich richtig.
Melis, Shoutout. Tolle.
Ja, ich, wie gesagt, also ich glaube, das ist auch schon eine gute Möglichkeit gewesen, einfach um mal zu schauen und sich zu vernetzen. Mhm, ich höre gerade irgendwie nur noch auf meinem rechten Ohr was, aber ich glaube, mein linkes Ohr pfeift einfach nur.
Okay.
Eure Ohren funktionieren doch beide gut.
Ja, ja. Okay, gut. Ja, das wäre jetzt mein Horror, dass dieses Mischpult schon wieder kaputt ist.
Nein.
Aber auch immer nur deine Kopfhörer. Okay.
Naja, genau. Nee,
ist es, du musst ja, Blutzucker hochkriegen.
Ja, ich finde auch, wir machen das jetzt einfach mal. Wir nutzen die Chance.
Genau. Moment. Jetzt habe ich... Ich habe komplett versagt. Oh nein.
Okay. Ich liebe die Soundeffekte hier.
Ja, die lieben wir auch sehr. Mega. Auch, dass die einfach direkt einspielbar sind.
Ich war komplett überfordert von der Situation. Ich habe sie eingeleitet und bin dann komplett überfordert von der Situation gewesen.
Jetzt hat er es doch selber angekündigt. Naja,
okay.
Du hast es mitgebracht. Was hast du denn dabei?
Also, ich...
Wir haben nämlich heute nicht nur trinken, sondern auch essen.
Ja.
Alles heute.
Tatsächlich. Ich mach mal Werbung.
Ja.
Also, mein Bruder oder meine beiden Brüder haben einen Laden zusammen. Ein Taco, French Taco und Baguette-Laden in Rüsselsheim, genau gegenüber vom C&A in der Innenstadt. Und ich habe euch zwei Tacos mitgenommen. Das sind French Tacos, keine Mexican-Tacos. Viele verwechseln das immer.
Ich weiß, ich bin bei Tacos nie sicher, was das ist. Das ist nicht das gleiche wie Nachos. Nachos sind die kleinen Dreiecke.
Nee, Nachos ist ganz. Genau.
Tacos
ganz
sind diese.
Sind die Schalen.
Sind aber die jetzt Schalen?
Ist ja.
Okay, aber French jetzt Tacos
ist es. Ich öffne mal diese Tüte.
Genau.
Ich habe vorhin schon Pommes gerochen und dachte so,
ja, ach, ja. Es kam immer so eine Duftwolke entgegen und es war so ein.
Guck mal hier, ich lehne das mal hier.
Also French Tacos sind praktisch Wrap, eine Art Wraps, aber getoastet. Und ein bisschen anders. Also mit dem Wrap-Brot auch.
Sind das zwei gleiche?
Nee, ich habe dir vegetarisch mitgebracht. Dir habe ich Hähnchen mitgebracht.
Erkennt man das?
Ich habe extra nachgefragt. Und mir Thunfisch.
Okay. Das ist aber heute hier luxuriös. Hier sind
noch Pommes drin. Das ist Hähnchen für dich.
Ah, es steht drauf. Es steht drauf.
Das ist vegetarisch, oder?
Also heute Verpflegung en masse.
Also wahrscheinlich vegetarisch, ja.
Da ist ein Tee. Da ist ein Tee drauf.
Ja, was heißt Thunfisch?
Achso,
Thunfisch.
Okay. Ups.
Super.
Vielen Dank.
Danke
auch. Und dein Getränk dazu ist auch was Besonderes.
Ja, genau. Mein Getränk, also das ist nicht mein Getränk des Tages. Wie ist die Rubrik nochmal?
Ein kurzer.
Das ist nicht mein kurzer, sondern das ist einfach mein Lieblings-Sommergetränk. Elephant Bay, Mango, Pineapple, Eistee.
Mega geil.
Finde ich richtig lecker.
Ich kenne die Marke irgendwoher.
Ja, die ist, glaube ich, immer mehr im Kommen. Also die ist schon, die habe ich jetzt auch öfter gesehen.
Auf jeden Fall ist das Etikett wunderschön. Hm. Wir trinken jetzt mal hier auf, auf Zuversicht.
Elephant Bay, bitte sponsort mich alle.
Okay. Jeder hat so ein, wir haben ja auch so eine kleine Hoffnung, dass wir hier noch irgendwie Getränke sponsern.
Ja, Fritz Cola gerne.
Bitte. Also ich nehme auch Elephant
Bay. Wir nehmen auch die, aber ja, es ist genau. Irgend so eine so Richtung Limo muss man haben.
Danke, dass du das mitgebracht hast und schön, dass du da bist. Wie gesagt, auf die Zukunft, an der wir uns irgendwie trotz allem noch festhalten. So. Richtig authentisches Geräusch. Einfach. Mhm. Gluck, gluck, gluck. Oh, der ist sehr, sehr lecker. Nächste, ne? Obwohl, Aniola finde ich auch gut. Von Fritz, wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen. Diese Ananas-Limo, aber das ist auch lecker. Ich finde, Eistee trinkt man viel zu selten. Ich mag Eistee eigentlich sehr gerne, aber ich habe fast
nicht. Ich trinke nur Eistee. Ich glaube, das ist
okay.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Generation-Ding. Bei meinem Alter trinken alle Eistee und das ist so.
Ist das ist der Eistee der Mate eurer Generation?
Ja.
Okay. Oder? Ja, das muss man doch mal fragen.
Der Mate.
Vielleicht ist es nur so in meinem Freundeskreis, aber ich glaube schon, ja.
Ist Mate ein Millennial-Ding, oder?
Nee, ich glaube, Mate wird immer noch getrunken, aber einfach nicht so in meiner Bubble.
Okay.
Aber ich glaube schon, dass es noch so ein Ding ist.
Also kurz zu dem French Taco. Das ist,
Ich will nicht so viel rascheln.
Das ist schon
kein
zu spät.
Taco,
wir werden jetzt gleich
kein
essen
Taco-Teig.
Und das werden die Leute hassen.
Ja, ihr könnt ja gleich...
Sorry, Leute. Die Leute werden es hassen.
Was ich sehr liebe, ist das Grillmuster da drin, dieser Abdruck. Ist das wie ein Crepe-Teig?
Nee, das ist Wrap.
Oder wie... Wrap, ja, okay.
Genau.
Ich bin einfach gespannt.
Nee, beißen jetzt mal alle rein.
Alle gleichzeitig, damit es gleichzeitig still
ist. Alle gleichzeitig still ist, dann wird gekaut.
Mhm. Das mit Ei?
Ja, ne? Oh ja, stimmt. Das Vegetarische ist mit Ei. Mhm. Isst du Ei?
Mhm.
Okay, gut.
habe mich einfach nur sehr interessiert, was da alles drin ist. Ich sehe Zwiebeln.
Das Vegetarische ist wieder, da ist ein bisschen mehr drin, weil du halt kein Fleisch hast oder so.
Ich finde das sehr gut.
Ja,
voll. Ich bin verliebt, ja.
Das freut mich.
Mega.
Okay. Ich glaube, wir hatten zum ersten Mal in der Folge gegessen, das war als Carmen da war. Oder war das bei
ich
Carmen?
Ich habe Kuchen mitgebracht bei Carmen.
Irgendwann hattest du diese Pizzaröllchen gemacht. Und da haben sich Leute tatsächlich beschwert über die Essensgeräusche. Also
naja, ich finde, das liegt jetzt so lange in der Vergangenheit, können wir auch mal wieder
machen. Das haben die alle vergessen und sich mittlerweile dran gehört.
Das tut mir wirklich leid, Leute. Dafür nicht.
Sobald in diesem Podcast gesagt wird, dass wir irgendwas nicht mehr machen sollen, dann wird es einfach häufiger gemacht.
So nämlich.
Das ist deine Einstellung, Christian.
Und die ist produktionstragend.
Okay.
Behaupte ich jetzt.
Ich habe vorhin ganz kurz schon über die Twitter-Geschichte gesprochen und über das Thema Journalismus. Habe ich natürlich nicht ohne Hintergedanken gemacht. Du hast nämlich bei deinem wenn ich groß bin, werde ich, was total cool ist, auf der einen Seite übrigens, weil diese Kategorie füllen normalerweise Leute aus, die auf jeden Fall schon groß sind und die schon irgendeinen Beruf gemacht haben. Aber bei dir ist es ja wirklich, wenn ich groß bin, werde ich. Und da steht bei dir Journalistin als erste Stelle. Woher kommt das? Freut mich natürlich immer sehr.
Ja.
Den Nachwuchs zu sehen.
Das muss ich ganz kurz zu dir sagen. Ich habe dich auf dem BR kennengelernt. Und das war dann so, dass es waren immer alle, ja, Stella kommt gleich. Also, wer ist Stella? Weil ich... du warst irgendwie kurz mit dem Fahrrad unterwegs, musstest irgendwas holen. Deswegen Stella kommt gleich, weil ich irgendwas besorgen muss, weil es was ganz wichtig war.
Natürlich, bestimmt.
Immer.
Ganz wichtig.
Nee, und dann war das so, dann haben wir ganz kurz gequatscht, dann warst du ganz, ganz lieb und dann hast du auch noch erzählt, hat Kim gesagt, dass du einen Podcast hast. Dann fand ich das auch nochmal richtig cool. Dann war ich so, Podcast, mega. Und dann hast du noch gesagt, dass du Journalistin bist. Dachte ich, das kann doch nicht sein.
Ich bin das Vorbild.
Du bist das Vorbild. Auf keinen Fall. Nee, ja. Aber wirklich, ich habe das richtig gefeiert.
Cool.
Vor allem auch wegen der Asthma-Sache.
Also genau, genau, ich hatte mir schon so ein bisschen gedacht, dass wahrscheinlich das auch eine Rolle gespielt hat.
Auf jeden Fall.
Dass dadurch auch vielleicht nochmal durch die Geschichte, die ich jetzt nicht nochmal in voller Gänze ausrollen will, aber wo es darum ging, dass ein junges Mädchen gerne ein Praktikum machen wollte an einer Schule und Hijab getragen hat und deswegen das Praktikum nicht antreten durfte an dieser Schule. Und das hat sich dann zeitungstechnisch wiedergespiegelt. Ich habe das aufgegriffen und ich glaube, dadurch ist bei einigen Leuten, die sonst gar nichts mit der Zeitung vorher zu tun hatten oder generell, dass dieses Journalismus-Thema noch so ein bisschen aufgekommen, was Journalismus vielleicht bewirken kann oder wozu Journalismus gut ist und warum das eigentlich förderungswürdig ist. Das finde ich krass, dass das nochmal so eine Rolle gespielt hat für dich. Also
auf jeden
das ist
Fall,
richtig cool.
Weil man sich da auch gehört gefühlt hat und verstanden gefühlt hat. Weil, ich muss sagen, im Männerbubble kriegt das ganz oft mit, dass Frauen mit Kopftuch ihren Traumjob nicht machen können, weil die wissen, dass sie nicht verbeamtet werden oder sowas. Und irgendwie war das dann nie so richtig präsent und es war dann halt einfach die Norm. Da fand ich es wichtig, es ist auf jeden Fall extrem, dass man im Schülerpraktikum nicht angenommen wird. Das ist wirklich verrückt. Aber man hat sich dann endlich gehört gefühlt, glaube ich.
Das war für mich
und zwar auch für viele
das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe in der Art oder dass ich überhaupt erfahren habe, wie die Regeln oder die Regeln in Deutschland dazu sind und auch in anderen Ländern und fand das schon spannend. Und da war für mich auch, einer der Momente, wo ich so dachte, Alter, Journalismus schon heikel und krass. Und also das war so, als Lokaljournalistin, finde ich, hast du nicht immer so krasse Themen auf dem Tisch. Du hast schon auch kleineren Kram. Ja, und dann, dass mal sowas irgendwie thematisiert wird, das war neu für mich und das fand ich super spannend, weil die Resonanzen waren auch ziemlich krass teilweise und aber auch wichtig und einfach diesen Diskurs anzustoßen. Also das finde ich am Journalismus cool, dass du halt im Zweifel die Möglichkeit hast, Diskurs anzustoßen, wenn du die Leute erreichst.
So. Voll. Ich muss sagen, meine Eltern sind damals aus Tunesien geflüchtet und das war dann auch also politisch geflüchtet und das war dann auch immer schon so ein, also wir haben auch immer ganz viel, also ich bin damit aufgewachsen, dass zu Hause immer im Fernseher so Nachrichten aus Tunesien gelaufen sind und aus, nicht nur aus Tunesien, allgemein aus so aus dem Middle East und ich, also Journalismus war für mich immer sehr, sehr nah und ich wusste immer, okay, wir brauchen das, weil wir das sonst nicht mitkriegen, weil meine Eltern auch einfach ganz viel arabische Netz oder Al Jazeera zum Beispiel ganz viel geschaut haben, weil sie wussten, okay, dort gibt es Nachrichten, die zum Beispiel hier in Deutschland gar nicht irgendwie rübergebracht werden. Das ist auch, wie gesagt, nicht verwerflich, aber irgendwo auch schon, weil das, ja, weil man sich irgendwann auch veräppelt wird, wenn man sieht, okay, in einem Land sterben ganz, ganz viele Menschen. In Deutschland wird irgendwie gar nicht so richtig darüber berichtet. Egal um was, also ne, schon seit Jahren ist es irgendwie so. Und deswegen wusste ich immer, okay, das ist sehr, sehr wichtig. Dann habe ich mal mit meiner Mutter, ich glaube, ich war da, also ich war richtig jung, ich glaube, ich war 8. Und mit 8 wollte ich keine Journalistin werden eigentlich.
Shame,
traurig. Aber da habe ich mir, nee, ich war nicht 8. Ich war 10, 11, irgendwie so in dem Alter. Da habe ich mich mal mit meiner Mutter darüber unterhalten irgendwie und habe ich mir eine Schreibmaschine damals gewünscht. Ich wollte unbedingt eine Schreibmaschine haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendeine Serie geschaut, wo das wo einer von Journalisten noch auf Schreibmaschinen schreibt. Ich glaube, das war nicht mal, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber ich wollte unbedingt eine Schreibmaschine haben. Ich glaub, diesen Wunsch muss ich mir echt mal erfüllen jetzt im nächsten Mal. Das, einfach um es mal zu haben. Das kann dann in der Ecke verstauben.
Ja, es ist ein schönes Deko-Element. Also es ist,
wie cool! Also,
kannst gleich mal Probe schreiben.
Die funktioniert.
Für die Zuhörer, hier genau. Ist einfach im Raum eine Schreibmaschine.
Hier sind sehr viele alte Sachen. Eigentlich diese ganze, auch diese Kasse und so. Und die Waage, aber die Waage ist nicht so.
Die Waage, die ist auf alt
gemacht. Sieht cool aus.
Mhm.
Nee, also die sieht richtig toll aus.
Mittlerweile habe ich auch die Funktion komplett alle durchblickt und die funktionieren auch alle wieder.
Ach krass.
Aber es hat ein anderes Feeling.
Ja, ja.
Was tatsächlich noch reizt, ist so eine richtig uralte Maschine, wo die Tasten auch irgendwie so ein so, genau, richtig ja, ja, laut klackern, auch so einen ewig weiten Weg bis nach unten haben. Aber ich kann es fühlen, ja.
Naja, ja, danke. Mega, doch gut. Nur habe ich mir das gewünscht, habe mit meiner Mutter geredet und ja, Journalismus ist ja auch cool. Und dann kannst du die Stimme für die Unterdrückten sein, irgendwie sowas meinte ich. Irgendwie in der Art. Oder die Stimme für die Muslime in Deutschland, irgendwie so. Und ich habe gesehen, wie stolz meine Mutter in diesem Moment war. Und ich mache das gar nicht irgendwie, um meine Mutter stolz zu machen. Die wäre, glaube ich, die wäre mit allem fein. Aber dann habe ich wirklich in jungen Jahren schon verstanden, wie wichtig das ist. Vor allem, wie wichtig es für mich ist, als Mädchen mit Migrationshintergrund, vor allem als muslimisches Mädchen.
Es ist super wichtig. Also gerade jetzt in der Stadt, Lokaljournalismus ist schon immer noch mein großes Thema, auch wenn ich hauptberuflich nicht mehr darin tätig bin. Gerade in so einer Stadt wie Rüsselsheim. Wir kommen davon nicht los. Wir reden auch gleich nochmal auf anderer Ebene drüber. Christian kann sich schon mal bereit machen für das entsprechende Knöpfchen. Das Rüsselsheim-Knöpfchen. Und
wie viele habt ihr denn?
Ja, alle Knöpfchen. gerade in einer Stadt wie Rüsselsheim, die einfach einen Migrationshintergrund hat, oder wo viele Leute einen Migrationshintergrund haben, ja, wo das einfach zum Stadtcharakter dazugehört. Das ist einfach, die Gesellschaft ist das so. Das ist, also, da ist es extrem wichtig, finde ich, dass sich das auch in den Lokalredaktionen widerspiegelt.
Mhm, auf jeden Fall.
Man kann das natürlich nicht erzwingen, aber in dem Moment ist es für mich der Aufruf, vor allem an Leute mit Migrationshintergrund, geht in die Richtung so.
Mhm.
Lasst eure Stimme hören, weil das ist schon cool. Also als ich gelesen habe, dass du Journalistin werden magst, wenn du groß bist, habe ich mir so gedacht, Politikerin wäre eigentlich auch cool.
Politikerin wollte ich ganz lange werden. Politikerin wollte ich als Kind irgendwie immer werden. Vor allem, mega funny, meine ganzen Onkel und Tanten aus Tunesien haben immer bei mir so Merkel-Witze gemacht, weil wir aus Deutschland kamen. Und dann war es immer so, hier ist Merkel. Und dann war ich so, weil ich als Kind auch so helle Haare hatte, dann war es immer so, ja, hier, jetzt
eigentlich
Merkel.
Ein Kompliment auf eine Art irgendwie, wenn ich so zurückblicke teilweise.
Ja, es war halt so ein Running Gag irgendwie so von meinen Onkeln einfach in Tunesien. Und das fand ich dann immer ganz lustig. Aber ich fand Politik immer ganz cool. Und deswegen habe ich mich ja auch mit 14 direkt angefangen, politisch zu engagieren. Dann habe ich aber irgendwann verstanden, auch bei den Jusos schon, wenn ich Politikerin mit Kopftuch wird halt schwer. Also das ist natürlich, also jetzt werde ich bestimmt irgendwie, keine Ahnung, ich höre dann immer, ja, mach's doch trotzdem und genau das ist, also das macht's ja so wichtig und deswegen soll man ja irgendwie anfangen. Aber ganz ehrlich, ich mache mich damit so angreifbar und ich weiß es nicht, vielleicht ist es, ich fände es sehr spannend, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es dass es schwieriger hätte als andere. Und deswegen, deswegen habe ich das so schnell irgendwie wieder wegge...
Ist ja nicht ausgeschlossen. Also ich meine, ja, du bist ja jetzt auch erst 16.
Ja, ich fände es noch spannend, aber...
Selbst wenn man in eine politikwissenschaftliche Studienrichtung oder sowas geht, kann man das ja zu jedem Zeitpunkt noch entscheiden, im Studium zum Beispiel, was du machen möchtest.
Deswegen habe ich auch aufgeschrieben, noch als zweites.
Eigentlich, das ist eine krasse Antwort. Eigentlich sehe ich mich überall.
Okay, das meine ich nicht so. mit dieser Stimme kam es jetzt anders rüber. Ja, aber es ist halt wirklich, ich habe mit Kim ganz lange mal darüber gesprochen, weil der irgendwie voll relaten konnte. Ich sehe mich halt wirklich überall. Das ist das Ding. Eine Freundin von mir macht, peinlich. Entweder macht die Mediendesign oder Kommunikationsdesign. Irgendwie in die Richtung. Und dann erzählt die mir, was die macht. Dann denke ich, ey, wie cool, könnte ich auch machen. Mhm. Und eine andere Freundin macht Förderschullehramt. Und mit der habe ich ganz viel gesprochen, weil die Themen auch einfach sehr wichtig sind, waren für mich. Inwiefern können wir inklusiv sein? In was muss ich als Schülersprecherin oder was können wir vielleicht noch durchsetzen, um dem irgendwie entgegenzukommen? Blablabla, dann gab es da ganz viel. Da dachte ich mir, auch, ey, Förderschullehramt, mega. Meine Schwester ist Psychologin zum Beispiel. Und die erzählt mir manchmal so von ihrem, also ich glaube, Psychologie kann ich nicht machen. Aber das, ich sehe mich wirklich, manchmal, ich habe so einen Hebammen-Podcast gehört, bei irgendeinem Feminismus-Podcast. Da gab es so eine Hebammen-Folge.
Kannst auch mal unsere Hebammen-Folge hören. Wir haben ja auch
eine Hebammen-Folge.
Ja. Ach, cool. Folge 2, glaube ich. Folge 2, erste Staffel. Mit zwei Hebammen hier aus Rüsselsheim.
Krass.
Mhm. Noelia und
Lara.
Kommt direkt auf die Hotspot.
Ja, hier die Listening. Aber ich finde, jetzt wo du es so sagst, ist Journalismus vielleicht echt der Way to go, weil als Journalistin oder gerade Lokaljournalistin machst du alles. Du hast sehr viel gefährliches Halbwissen, du kommst in jeden Bereich rein und cool, du musst nichts komplett machen. Und wenn dich was so krass anspricht, dass du denkst, oh geil, ich will eigentlich viel lieber das machen, dann kannst du immer noch raussteigen und was anderes machen. Aber so... Vom Rettungssanitäter über die Hebamme, über die operationstechnische Assistentin zur Konditorin, kannst du alles reinblicken.
Konditorei. Also ich arbeite bei so einem Kuchenstand und verkaufe dann ganz viel, also als Minijob. Und auch da, also vor ein paar Tagen hat mich auch mein Bruder gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, Konditorin zu werden. Ich sehe mich halt wirklich überall. Das ist halt wirklich.
Aber das ist cool. Also es ist auf der einen Seite cool, das ist eigentlich, glaube ich, ein Geschenk, so interessiert zu sein an allem. Aber es ist auch voll die Bürde, dass man sich entscheiden muss. Irgendwann.
Voll die Identitätskrise irgendwie.
Geschickt machen, Journalismus und dann wie Wallraff einfach überall reinblicken. So,
ja,
dann jetzt mal investigativ in die Konditorei.
Das ist
mal investigativ in Greißsaal.
Wir alles absetzen lassen.
Aber investigativ, ich glaube, als investigativ kannst du zum Beispiel nicht sowas wie Korrespondent machen. Ich glaube, dann wird dir schnell.
Ja, ja.
Investigativ musst du schon das Risiko lieben. Und
wer weiß.
Ja. 100%, ich bin dabei.
Geil. Sau interessant. Jetzt. Der Rüsselsheim-Button. Du hast verschiedene Sachen über Rüsselsheim gesagt.
Ja.
Du hast zum Beispiel gesagt, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim so ist, würdest du sagen, sehr divers. Das, glaube ich, haben wir jetzt schon ziemlich viel ausgearbeitet. Und für dich sehr nostalgisch. Das fand ich spannend. Was meinst du damit?
Ich bin ja in Rüsselsheim, ich bin in Wiesbaden geboren tatsächlich, aber ich bin hier aufgewachsen. Und ich bin hier zur Grundschule, ich bin in der Grundschule Innenstadt, und ich bin hier ganz oft in der Innenstadt und ich sehe auch immer so die Kleinkinder und das. Und ich weiß nicht, vor allem in der Innenstadt habe ich überall so irgendwie Erinnerungen, weil in der Innenstadt hat man nicht viele Nachbarn in der Norm. Und deswegen war ich und meine Geschwister waren alle. Der nächste Bruder, sage ich mal, ist 7 Jahre älter. Mhm. Deswegen war ich auch immer so die Jüngste und keiner hatte Bock mit mir zu spielen. Deswegen bin ich immer mit dem Fahrrad durch die Innenstadt gefahren. Weil ich das so, also weiter durfte ich nie, aber da war ich halt immer in der Innenstadt. Und ich war an jeder Ecke und kannte alle Leute. Und bis heute kenne ich den einen Bäcker schon seit ich klein bin. Und jedes Mal, wenn ich vorbei bin, sage, ey, da, du komm. Also er sagt mir das jedes Mal, ey, du warst bei mir, da warst du so klein. Und
krass, das ist voll die Expertin für die Innenstadt.
Ja, mega. Also,
das ist ja so.
Ich werde Guide, wer weiß, Innenstadtguide.
Ey, könntet ihr euch nicht zusammentun? Weil, du machst doch eh schon immer so Stadtführungen.
Ja, Stadtführungen und dann.
Ja, machst du welche?
Ich mache fürs Museum Führungen, da zählt auch die
durch
Stadt.
Die Stadt, ja. Cool.
Aber tatsächlich so dieses Mal die Marktstraße hoch und dann jeden Laden mal gucken, wer da ist und was die machen, glaube ich auch ganz spannend.
Why not, ey?
Vor allem gerade du als junger Mensch, das interessiert mich, wie du auf die Innenstadt blickst, weil für mich klingt das jetzt so, als hättest du ein relativ positives Verhältnis zu dieser Innenstadt.
Ja, also, es ist nicht die Zeit. Das ist
so. Aber fast.
Aber, ja, hier. James? Nee, Quatsch. Ist schon klar, jetzt es machen immer mehr Läden zu, man, überwiegend Friseursalons und Nagelstudios und Handyläden, das ist ja immer so das Klassische. Aber es ist halt, deswegen habe ich gesagt, nostalgisch. Also ich hätte sagen können, Lieblingsstadt, schönste Stadt, mega schön.
Ne? Das ist halt Heimat.
Es ist halt Heimat, so. Das ist das Ding. Es ist halt, so kenne ich es halt. Und ganz ehrlich, es kommt. Also ich habe schon das Gefühl, es machen coole Läden auf, also es wird schon cool. Also ich glaube, diese Down-Phase ist jetzt rum, jetzt wird alles gut.
Das ist total schön, dass sich hier so durchzieht. Also diesen, ja.
Nee, aber das glaube ich wirklich. Also sag das nicht nur so.
Das glaube ich, können wir uns alle irgendwie eine Scheibe von abschneiden, würde ich mal behaupten. Aber die Innenstadt ist nicht dein Lieblingsort in Rüsselsheim?
Nee, tatsächlich, ich war wirklich lange überlegen. Aber mein Lieblingsort, sehr spezifisch.
Fand ich auch. Also,
das ist wirklich, ich habe es genau vor Augen.
Hättest auch so einen Google Maps Pin noch.
Eigentlich jetzt
die Koordinaten hinschmeißen können.
Ich war kurz vorher. Nee, weil ich wusste echt, wie ich das erklären soll. Wenn man am Main ist, an der Statue. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, welche Podcast-Folge das war, aber auch mega funny, dass du eine Mütze aufgesetzt hast.
Ja,
Patricia und Franzi.
War das da?
Ja, okay. Ich glaube. Ja, genau, das war die Folge.
Die ist ja spannend.
Auch richtig coole Folge, by the way. muss man sagen. Aber
wenn du da stehst.
Genau, wenn du da stehst, dann läuft man nicht Richtung Raunheim, sondern Richtung Ginsheim-Gustersburg. Und dann ist man irgendwann bei so einer Metallbrücke sozusagen. So, und kurz vorher sind zwei Bänke.
Rechts. Ja.
Rechts, genau.
Am Ufer.
Am Ufer. Mhm. Da sitze ich jedes Mal mit Freunden. Da sind auch immer ganz viele Angler, das ist dann immer ein bisschen nervig, weil die da immer, wenn die da sind, dann bleiben die da auch ganz lange. Aber, und es ist auch ein bisschen nervig, wenn man da lang gehen muss, weil diese Mainseite ist immer ganz, ganz voll mit Insekten. Und da wurde eine Freundin ganz blöd gestochen, seitdem ist es immer ganz schwierig. Weil dort wird irgendwie nie gemäht. Das ist mega, mega Insiderwissen, aber gut. Und dort, ich weiß nicht warum, weil es ist nicht so, da laufen nicht so viele Menschen vorbei und wenn er mit dem Fahrrad, das stört dann auch nicht so krass. Und dort den Sonnenuntergang anschauen, finde ich auch viel schöner als Richtung Raunheim am Main, den Sonnenuntergang anzuschauen, weil dort ganz viele Büsche sind ganz oft vor diesen Bänken. Und dort sieht man das ganz, ich mag es da richtig gern.
Das stimmt, also von da habe ich tatsächlich den Sonnenuntergang noch nie angeguckt. Ich sitze manchmal auf diesen Treppen am Leinreiter. Aber da ist halt auch mal die Hölle los.
Nee, da sitze ich nie. Das mache ich da gar nicht.
Aber sind diese zwei Bänke nicht, die sind nicht auf dem Fluss ausgerichtet?
Doch.
Okay.
Die haben gar keine Lehne, oder?
Die haben eine Lehne. Unsere Expertin.
Weil ich bin so einer, der da immer mit dem Fahrrad nur dran vorbeifährt.
Genau, und mich würde, glaube ich, am meisten stören, dass da die Fahrräder vorbeifahren, weil die dann immer auf die Brücke drauffahren, das ist der Steg, und der ist so laut.
Wenn man da irgendwie meditieren will, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber ich war da mit so vielen Leuten, habe da jedes Mal so viele Leute gebracht, weil das wirklich so, ich mag es da richtig. Mein Safe Space.
Ich finde das auch schön. Das ist schön. Ich finde, auf dem Weg dahin kommt doch auch diese Rutsche, oder? Auf der linken Seite.
Ja, genau.
Das finde ich auch einen spannenden Ort.
Ja.
Also,
da läuft noch ein Kindergarten vorbei und so.
Das sind jetzt auch neue Spielgeräte. Also es ist ein bisschen erweitert worden.
Habe ich gesehen.
Also es wird langsam erfasst. Vielleicht wird demnächst auch größer gemäht. Wer weiß.
Ich hoffe es. Leute, mähen bitte. Danke.
Ich glaube, es ist halt wegen der Dingsi, wie heißt das? Insekten. Also ja, das sind zwar auch die Probleme dann irgendwo, aber wegen Biodiversität und so, ja.
Ja, ist ja auch ganz gut, glaube ich.
Also es ist ein echt schöner Ort. Also im Main finde ich immer unterschätzt. Oder man vergisst es so schnell.
Man vergisst es, aber also wenn man in der Stadt arbeitet, wo es keinen Fluss gibt, richtig, dann merkt man es ganz schnell, was man hat.
Ja.
Also
ja.
Es ist schon eine Lebensqualität.
Eine Freundin von mir ist Rüsselsheimerin und die war jetzt, Shoutout by the way, und die war jetzt 6 Monate in Korea. Und dann kam die wieder zurück und meinte, und irgendwie, die meinte auch, die war immer, wenn die rausgegangen ist mit Freunden, waren die nie in Rüsselsheim, sondern sind immer nach Frankfurt gefahren oder so. Und dann sind wir diesen am Main entlang gelaufen, in beide Richtungen sogar. Nee, ich glaube, wir sind nur in Richtung Raunheim gelaufen. Aber das war so schön und das war auch beim Sonnenuntergang und da war irgend so ein Rugby-Turnier, von dem wir nicht, American Football-Turnier, genau, von dem wir nicht wussten. Das war einfach so schön und so lila Himmel, sind wir die ganze Zeit gelaufen und dann auch Rüsselsheim am Main echt underrated, muss man sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also es freut mich ja voll, dass jüngere Leute das so sehen, weil wir haben ganz oft das Thema, dass viele junge Leute so genervt sind, oder die alten Leute, die hier sitzen, dass die meistens erstmal nach der Schule weggegangen sind, weil die so genervt sind oder nichts mit Rüsselsheim anfangen konnten. Von daher, das stimmt mich sehr optimistisch, dass die sehr junge Generation jetzt schon realisiert, dass Rüsselsheim irgendwie ein Potenzial hat.
Ja, deswegen, ich kann mir halt auch vorstellen, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwie wegzuziehen. So, meine Geschwister haben das, also meine Schwester hat das auf jeden Fall gemacht. Die ist nach Wuppertal gezogen, dann waren die in Gießen, dann waren die irgendwie in Erasmus in Istanbul und Malaysia und bla. Also die war irgendwie überall. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, auszuziehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, hier zu bleiben. Mhm. Weil Rüsselsheim einfach richtig zentral ist. Und ich hab wie Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, Darmstadt, also ich habe irgendwie, und selbst Köln, Düsseldorf ist nicht so weit weg. Also Das stimmt, ist schon cool eigentlich, muss man sagen.
Ja. Das sehen wir auch so, glaube ich.
Mega. Das ist eine gute, gute Stadt und ja, geht es steil bergauf.
Ja. Genau, so ist es. So ist es.
Propaganda hier. Propaganda-Podcast.
Weil wir jetzt die Tacos gerade noch vor uns haben.
Ja.
Dein letzter bereuter Einkauf hat auch was mit Tacos zu tun.
Tatsächlich, wie lustig.
Hing das zusammen, dass du das auch mitgebracht hast? Oder?
Nee, gar nicht. Okay. Ich hab das voll vergessen. Wir waren vor kurzem auf Berlinfahrt.
Mit der Schule?
Mit der Schule, genau. Und dann waren wir, es ist halt immer ein bisschen schwierig, man muss ja als Muslim immer schauen, dass das Essen halal ist und so. Und deswegen haben wir diese ganzen Halal-Spots angehört. Und Berlin ist schon, also...
Ich glaube, Berlin ist ein sehr guter Ort dafür.
Berlin ist echt, also selbst hier hat man eigentlich keine Probleme, weil es ist schon echt viel Halal. Aber da waren wir bei so einem... Ich will hier keine Businesses kaputt machen. Nee, es war schon echt cooler Laden. Und die hatten auch... das andere Essen, das sie angeboten haben, war auch sehr, sehr lecker. Aber wir haben da Birria-Tacos gegessen. Das sind diese...
Was ist das?
Das sind mexikanische... Tacos, aber die sind dann nicht so, also auch rund, aber diese Schälchen, sage ich mal, die sind nicht so crispy, sondern die sind weich, weil die in so eine Soße eingetunken werden, dann angebraten werden. Und dann kommt da so Filet, aber das wird dann so geschreddert mit den Händen. Ich weiß nicht, wie nennt man das?
Pult irgendwas? Ja, Pultfleisch?
Genau. Ja, genau, so diese, Pult,
das,
genau.
Ja. Genau, ja.
Wird es darauf getan und dann mit, ich glaube, das ist mit, hier, wie heißt es? Nicht Koriander, das andere.
Petersilie?
Petersilie, genau. Das andere.
Das andere, was aussieht wie Koriander.
Ja, fast. Genau, mit Petersilie und roten Zwiebeln wird das dann immer gegessen. Mhm. Und Limette.
Mhm. Also, klingt an sich eigentlich ganz gut.
Nee, ist auch mega. Und vor allem in Deutschland, das ist schon schwierig, glaube ich, gutes, authentisches mexikanisches Essen zu essen. Und vor allem noch Halal, ist auch noch ein Thema. Und deswegen sind wir alle hingegangen, waren alle richtig hyped und wir waren da, glaube ich, eine Gruppe von 20 Menschen und haben uns da richtig drauf gefreut und die meisten haben sich extra diese Tacos geholt und das war so ein Reinfall.
Oh nein.
Die waren irgendwie gar nicht lecker und das Ding ist, es ist halt ein Unterschied, wenn es eine Person nicht schmeckt oder wenn es allen schmeckt. Und deswegen war es das an dem Tag, es haben sich alle drauf gefreut.
Oh nein, wie bitter.
Es war
aber
so traurig.
An sich, finde ich, klingt es interessant. Gibt es bestimmt auch als vegetarische Version.
Das Ding ist, der Laden wird aber extrem, also ja, bestimmt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was ist denn aber, ich war ganz lange vegetarisch, deswegen bin ich gerade, was ist denn eine Alternative für Pult?
Pult Soja, Pult oder Jackfruit oder sowas.
Dings, wie heißt es? Pfefferlinge kann man ja so.
Pilze, oh ja, Pilze, genau. Das geht auch voll gut. Oh, Pfefferlinge würde ich jederzeit nehmen.
Ich glaube
nicht
so, ne?
Ich nicht, aber.
Kennt ihr Pilzefreund? Diese vegane, das ist viral gegangen eine Zeit lang, diese vegane Ente, das ist zur Weihnachtszeit immer viral gegangen.
Nee.
Von so. Nee, echt nicht? Mm-mm. Krass. Das war so, was war das? Ich glaube, das waren Pilze. Das war so ein veganer Koch auf Social Media, der das dann immer so geschreddert, also so auseinandergenommen hat mit den Fingern. Und dann in so einer ganz leckeren Marinade. Und das hat er dann immer so als Weihnachtsessen. Und das dann in so Reispapier als Haut.
Ah, praktisch. Nice.
Ja,
also
ja.
Quasi wie...
Ich will das unbedingt
mal. Das ist ja, doch, das mit dem Reispapier als Haut, das habe ich schon mal gesehen irgendwo auf Social Media. Generell finde ich auch, ich finde auch angeblich dieser Karottenlachs, der soll ja auch so krass sein.
Ja, habe ich auch mal gesehen.
Das ist, kennst du diesen... Ja, genau, du brauchst Nori-Blätter, du brauchst diese Algenblätter, dann dieser fischige Geschmack so ein bisschen kommt. Und du... du hobelst quasi von den Karotten lange Streifen ab, mhm, und dann musst du es eine Weile einlegen in irgendwas, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall kommen da diese Nori-Blätter rein. Und was auch ganz wichtig ist, damit du diesen Räucherlachs-Geschmack hast, ist Rauchsalz. Das ist so wirklich, das ist ein echt krasses Aroma.
Ja, ja, ja.
Und da höre ich immer wieder, dass es unfassbar dem Ganzen ähnlich sein soll. Und bevor jetzt hier die ersten Leute irgendwie ankommen und sagen, ja, warum willst du denn was essen, was wie Fleisch schmeckt oder was wie Fisch schmeckt? Da raste ich aus.
Ich glaube nicht,
dann schalt ab.
Okay. Dann denke ich mir, Alter, es ist einfach eine Art. Die meisten Leute werden ja Vegetarier oder Veganer, weil sie den Tieren nicht wehtun wollen. Und mir ist es lieber, jemand isst was so ähnlich schmeckt oder und halt kein Tier ist. Genau. Aber wir wollen ja hier nicht so dogmatisch sein.
Also ich glaube,
wir brauchen das vielleicht
was ja sehr häufig irgendwie bei Siegfried und Joy jetzt beispielsweise Instagram, mhm, wie beim CSD in, nicht in Köln, ich glaube in Berlin oder mitgelaufen sind und auf einmal kriegen sie bösen Hassnachrichten, weil hätte ich nicht, also ich so eingeschätzt. Ich glaube, so eine Situation werden wir nie haben.
Das denkst du, aber das, also ganz sicher, finde ich, kann man sich schon nie sein.
Okay.
So. Aber ja.
Nee, dann vielleicht, ja. Nee, werden wir nicht haben.
Also ich hoffe einfach, dass unsere Hörerschaft, Hörerinnenschaft keine Hater sind, sondern alles nur Lover.
Seid keine Hater. So, aber ja, ich glaube auch nicht. Ganz tolle
Musik.
Musik, ich wollte gerade sagen, eine ganz, ganz wichtige Sache haben wir noch auf der Liste, und zwar den hier. Den besten Song der Welt.
Ich war so lange am Überlegen. Ich war so lange am Überlegen, dass meine Schwester meinte, dann schreib nix hin.
Deswegen bin ich super gespannt dieses Mal. Ich war so echt so, okay, ich bin gespannt.
Ich muss ganz kurz sagen, es ist nicht mein Lieblingssong. Es ist aber einfach auch hier wieder Nostalgie, 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 ganz viel Nostalgie. Das lief zu meiner Einschulung tatsächlich, ich wurde 2013 eingeschult.
Läuft bei der Einschulung Musik? Oder bei euch privat dann irgendwie auf der Feier oder in der Schule?
Ich glaube, das war in der Schule auf der Feier, glaube ich. Doch, so habe ich das in Erinnerung. Mhm. Genau. Da lief Crow einmal um die Welt.
So. Das Baby, bitte mach die Nina so.
Genau.
Ja. Das lief bei der Einschulung.
Es war einfach so ein happy Song. Mhm. Und, das kam da auch mal raus. Das war, glaube ich, überall in den Radios. Und das ist halt für mich, das ist so ein richtiger Sommer. Ich kann es auch nicht im Winter hören, das ist ein richtiger Sommersong. Mhm. Und so oft höre ich den auch nicht, aber wenn ich den höre, dann scheppert's jedes Mal. Nee, muss man sagen. Also guter Song. Guter Song, aber auch so, ich will nicht irgendwie alles politisieren, aber vielleicht kann man es low-key irgendwie kapitalismuskritisch sehen, ich weiß es nicht, weil wir eben so in einer Welt leben. So.
Ich finde den musikalisch ganz spannend.
Ja, ja.
Weil der hatte diesen harten Stop.
Ja.
Also in dem Moment, wo Crow anfängt zu singen, ist keine Musik mehr, ist nur noch er, und das ist für zwei Takte, und das finde ich schon lang. Also, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen. Und dann setzt es erst wieder ein. Mhm. Und das finde ich, das löst irgendwas so in mir aus, dass ich so denke, ah, geiler Song. Ja, ich kann es schon verstehen.
Ich muss sagen, allgemein Crow ist für mich sehr, das gibt so Vibes von mit den Freunden, Fahrradtour im Sommer. Einfach
aber er hatte eine Phase, die war krass. Also die war so sehr düster und dunkel. Da war dieser eine Song, den er vor
zwei Jahren... Album.
Ja, genau. Mit,
Ich weiß nicht mehr.
Meinst du, ja, genau, das war wirklich, wo wirklich alles irgendwie so sehr dunkel schien.
Aber selbst das...
Ja, total gut, auf jeden Fall. Und ich find auch stark, dass man ihn... Also ich habe ihn noch nicht ohne Maske gesehen. Also es gibt dieses eine verschwommene Foto, wo man so ein bisschen... Aber
es gibt schon viele Bilder. Also man weiß, wie der aussieht, ja.
Bin ich stehen geblieben?
Ich weiß nicht, ich war nur irgendwann mal ganz überrascht, dass er eine neue Maske hat.
Ja, also das war ja am Anfang geometrische,
noch sehr, genau. Jetzt, genau. Aber ja, also ich glaube, das ist ein Musiker, der wirklich im richtigen Zeitpunkt angefangen hatte, weil der Song, das ist so ein Dauerbrenner gewesen, der ist ja übergelaufen. Das war auch eines der wenigen Radiolieder, was nicht dadurch kaputt gegangen ist, finde ich.
Ja, ne?
Ja. Mach du mal deinen Song.
Guckst du nach der Maske?
Genau, mal gucken. Ich weiß nicht, ob man es normal auf Google findet, aber man findet es auf TikTok bestimmt.
Noch ein Grund mehr,
sich wieder bei TikTok zu melden. Nee, Leute, löscht alle TikTok. Alle hier China-Spionage, ne?
Dieses eine.
Tränen.
Aber das ist uralt. Das ist wirklich alt.
Soll ich das jetzt mal kurz...
Ja, mach das mal und Christian, mach du doch mal hier.
Ich habe einen Song, den ich eigentlich beim Live-Podcast erst auf der Liste hatte und dann hatte ich mich da umentschieden. Aber es passt jetzt auch wunderbar rein. Wir hatten dieses Gespräch.
Okay. What?
Nein.
Doch, das.
Ja, okay, das glaube ich. Das sehe ich. Ja. Aber heute schockiert mich ein bisschen.
Ja, also es waren halt auch die Gefährten. Also es passt schon, auch so seine Marke und seine gefärbten Haare und so. Das Ding ist, Crow ist halt auch. Das richtiger Crow-Talk hier. Aber der ist. Es kam halt auch, ja, genau. Es gab halt immer
das
so
einen Talk.
Das ist alt. Ja, das ist mega alt. Ja. Aber das ist. Okay, die anderen Videos weg. Aber das ist so ein. Mega viele, also der hat ja immer so eine Aftershow-Party anscheinend und dort ist er anscheinend immer ohne Maske. Und deswegen haben den alle Z-Promis schon ohne Maske gesehen.
Und bisschen so bin ich jetzt ein bisschen
entzaubert.
Ja, entzaubert.
Das ist wie als Sido die Maske abgelegt hat.
Es tut mir so leid.
Das ist okay.
Also, was mich jetzt gerade so ein bisschen, was ich jetzt mir in den Sinn gekommen ist, es sieht aus wie Clouseau, nur ein bisschen kantiger.
Ja, das stimmt schon. Ja. Was ist denn dein Song? Entschuldigung.
Mein Song passt wunderbar in dieses Gespräch über Algorithmen.
Jetzt kommt's.
Das ist eine Band, die mir bei Spotify wieder mal so reingespielt worden ist. Und ich habe erst gedacht, ja, ganz cool. Und dann irgendwann fängt dann die Phase an, wo du näher schaust, was ist das für eine Band? Wer singt da überhaupt mit? Und bei Spotify kannst du ja bei den Liedern dann unten in die Songinfos schauen. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und ich war überrascht und habe gedacht, okay, hat mich Google so sehr ausgehorcht, dass er meine Instagram-Feed-mäßige das irgendwie auf Spotify noch gespiegelt hat. Also der Song ist von Hurricane Dean, Footlights. Und wenn man unten bei der Song-Info schaut, da fällt ein Name auf.
Malte Zierden.
Genau.
Ach, krass.
Also zig Malte Zierden, Oscar Taube, alles mögliche geschaut und auf einmal kriege ich seine Band.
Das ist seine Band.
Die haben irgendwie auch nur 3 Jahre, glaube ich, zusammen
gespielt. Die gibt es nicht mehr. Aber Malte Zierden ist ein extrem guter Musiker. Also früher hat er immer noch so Videos gepostet, wo er mal so ein bisschen Gitarre spielt. Und das war schon total toll. Ja. Ich glaube, Malte Zierden ist auch so ein Millennial-Ding.
Ja.
Ich gucke dich an und du weißt nicht, wer das ist. Ja, genau. das ist ein ganz spannender Typ. Also kurz zur Einordnung, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Der Mann ist echt, das ist schon ein Goldstück so.
Ja.
Das ist ein Hamburger Influencer. Macht, macht ganz viel für Tiere vor allem, baut in der Ukraine.
Der mit dieser Pia-Freundin.
Genau, mit Pia. Genau.
Der ist so toll.
Mit der Migräne.
Genau.
Genau, der mit den Locken.
Migräne mit Aura, ja.
Exakt.
Ich folge dem sogar tatsächlich. Ja.
Genau, das Malte Zierden.
Der macht Musik eigentlich.
Diese Band, die hat, glaube ich, von 2013 bis 2016 oder sowas, also die haben wirklich nur sehr kurze Zeit miteinander gespielt. Und es ist so ein Indie-Pop, Indie-Rock. Der Sänger mit einer sehr, sehr, sehr markanten Stimme.
Er ist nicht der Sänger.
Ne? Er ist nicht der Sänger, also er hat Gitarrist, beziehungsweise hat auch komponiert. Mhm. Aber der Sänger selbst hat so eine sehr, also man muss es sich anhören, das ist wirklich
krass.
Also
das ist ein cooler
gute
Tipp.
Band, es ist eine gute Musik. Ich habe ein bisschen an meinem Internetkonsum gezweifelt oder habe dann schnell angefangen, bei Instagram wieder ganz viele Katzenvideos mehr anzuschauen, damit der Algorithmus anders trainiert ist.
Ich habe heute oder gestern gelesen, dass Malte Zierden sich jetzt trifft mit dem Bürgermeister von Limburg wegen dieser Tauben-Töten-Geschichte, die Stadt Limburg beschlossen hat. Also ich finde es schon krass, was der für eine Reichweite hat und was der für einen Impact offensichtlich zu haben scheint.
Ja, der leistet ganz, ganz, ganz stark.
Ach, schon krass. Mein Song, wir haben lange darüber geredet, zum ersten Mal, ausnahmsweise haben wir vor Aufzeichnung lange darüber diskutiert oder darüber gesprochen. Und letzten Endes ist es Happy People von Tokyo Hotel featuring Daði Freyr, den wir auch schon in der Playlist haben, der isländische Sänger. Und Tokyo Hotel aus dem Grund, dass ich heute angefangen habe, Kaulitz und Kaulitz zu gucken.
Ja,
hast du schon gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich glaube, das ist aber wirklich krass vor deiner Zeit wahrscheinlich gewesen, diese krasse Tokyo Hotel-Phase.
Ich wollte jetzt gerade schauen, wann.
Die krasse Tokyo Hotel-Phase auf jeden Fall.
Aber man kennt die schon.
Man kennt, klar.
Okay, weil, also, ich war nie der.
Viele Freunde von mir sind so krasse Fans. Einfach
echt?
Weil deren Geschwister das irgendwie waren, die das so mitbekommen haben.
Ja, also ich war nie der übelste Tokyo Hotel-Fan, aber ich fand die cool.
Ich habe jetzt eben nochmal, also durch den Monsun 2005.
Digga. Wow. Warst du da schon auf der Welt?
Nee.
Ah! Oh mein Gott.
Ich bin 2007er, tatsächlich.
Ich heule. Okay, also ich war nie so der krasse Tokyo Hotel-Fan, aber ich fand das krass, weil damals war Bill Kaulitz ja schon eine Erscheinung. Das war schon ein Paradiesvogel auf eine Art mit diesen krass schwarzen Haaren und dem Kajal und den schwarzen Augen und den Piercings und so. Und ich weiß noch, was das für ein Riesenproblem, vor allem für die Jungs natürlich im Jahrgang, war, dass er sich schminkt, so, ne? Also geht gar nicht und war super peinlich und dann fielen auch verschiedenste homophobe Ausdrücke und so weiter und so weiter. Und ich fand es damals schon extrem scheiße. Also ich habe es einfach nicht verstanden, weil wir haben kurz vorhin durch den Monsun reingehört und die Stimme ist schon echt besonders und toll. Also ich, ja, auch jetzt rückblickend finde ich das immer noch cool. Und man erkennt die Stimme auch gut wieder jetzt in den neueren Songs. Und fand das aber auch krass. Ich habe die Serie jetzt heute angefangen und hatte das alles schon wieder so ein bisschen verdrängt, wie scheiße die Leute mit denen umgegangen sind und was die für ein Stalking-Problem hatten und was die für Angriffe irgendwie erdulden mussten und Einbrüche. Und das war ja dann so der Grund, dass sie nach Amerika dann ausgewandert sind, die Zwillinge. Ich weiß gar nicht, was mit den anderen beiden ist. Sind die auch ausgewandert? Ich bin noch nicht so weit in der Serie.
Ich glaube, die waren hier geblieben.
Ja.
Also das war.
Du wusstest sogar noch, wie die heißen. Ich habe das schon wieder fast vergessen.
Ja, Gustav und Georg, aber auch weil das so. Das war halt auch 2005. Dann hast du da irgendwie Bandmitglieder, das Gustav und Georg. Das war Georg.
Gustav
das war
und
so
Georg bisschen, im Vergleich zu Bill und Tom.
Bill und Tom.
Die coolsten.
Aber das war auch die zwei sind auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Also die waren im Hintergrund, ja, weil die nicht. Also Bill Kaulitz mit seiner Präsenz, auch Frontmann, also da hast du immer irgendwie ein paar Pluspunkte. Und Tom Kaulitz halt mit diesen Dreadlocks. Also die waren aufgefallen.
Krass, auf jeden Fall. Aber der Song, den ich jetzt reingepackt habe, der ist cool. Und das Feature ist super, super cool. Der hat eine tolle Stimme. Der Dadi. Ich tue immer so, als könnte ich total gut Isländisch.
Dadi.
Aber ich kann ja kein
Spanisch. Wie lustig.
Ich wusste, bei Kant Vokal neulich ging es auch um eine isländische Geschichte, in isländische Sage. Und,
der kann, ne?
Ja, genau. Und der hieß irgendwie der Protagonist in der Geschichte, um die es in dem Song ging, irgendwie auch irgendwas krasses Isländisches. Und ich war so, okay, ich brauch Google Translate, der muss mir das jetzt vorlesen, damit es richtig ausspricht. Es ist schon eine coole Sprache.
Es ist eine,
er singt auf Englisch, aber in dem Stück.
Ja. Er macht aber auch isländische Musik.
Ja, prinzipiell
schon. Steht unter anderem auf der Playlist schon drauf.
So ist
ein
es.
Ein Song.
Sehr interessante
Konstellation. Bei isländischer Aussprache ist es, glaube ich, dasselbe wie im Spanischen, einfach immer so ein bisschen durch die Schneidezähne.
Ja, aber wenn du ein Doppel-L hast, dann ist es immer T-T-L.
Mhm.
Also, ich habe jetzt kein Wort im Kopf, aber du hast dann, wenn da steht Jökull, ich glaube Jökull war ein Teil von dem Vulkan, der ausgebrochen ist, der ein Teil des Wortes, dann ist es Jökull. Also das ist irgendwie so, da ist irgendwie so ein, ist eine sehr so luftige Sprache. Aber hier ist auch Jatla, weil du hast die zwei L in der Mitte.
Jetzt
kleiner linguistischer Exkurs in die nordischen Sprachen.
Ich bin jetzt auch voll im Wikipedia-Game drin.
Gibt es da nicht so ein Vorlesetool, auch Vorlese-Ding, wo man kürzlich die Aussprache abspielen kann?
Ja, ich will erstmal.
Oder Christian aus dem Schnitt kommt nochmal hinterher. Warte.
Das war die.
Habe ich gesagt, ne?
Diese ganzen Tees drin.
Ja.
So, und jetzt gucke ich noch, wann er ausgebrochen ist. Wann diese ganze.
Das war der schönste Zeitraum meines Lebens. Es war so still, keine Flugzeuge. Es war fantastisch. Das war fantastisch. 2017 muss das gewesen sein, oder?
Nee, 2000. Also hier sind gerade ganz viele Bilder von 2010.
Prä-Pandemie. So lange ist es schon her?
Ja, 2010.
Okay, das ist ja krass. Gut, okay. Kurzer Exkurs in alles. Oh Mann. Ich hätte noch eine Frage, weil sie mich gerade akut beschäftigt, zu deinem Lifehack. Ist das deine Lösung für alles?
Ey, das, also wirklich. Wer Schulden hat, wer ganz krank ist, ich empfehle Geilseife für alles. Komm, kauft euch alle für 80 Cent beim Rossmann.
So ein Stück meinst du?
So ein Stück, genau. Mhm. Genau. Nee, ich finde es so lustig, weil ich bin so passionate über Geilseife, das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal.
Woher kommt das? Also ich finde, Geilseife ist das Deutscheste, was man sich vorstellen kann.
Das hilft aber auch bei allem.
Ja, es ist wirklich so. Danke.
Was hast du denn zuletzt damit gelöst?
Was, alles. Mathehausaufgaben, alles. Alles. Nee, also. Hier ist das Ding. Ups, so. Hier ist das Ding. Geilseife ist so toll. Nee. Geilseife, ich sag auch immer das Stück. Ich sag auch immer, ich tue so, als wäre das. Nee. Also, Geilseife, das Stück, nicht die flüssige Variante. Meine Mutter holt ganz oft die flüssige, die ist Quatsch und die kostet auch unnötig mehr und. Neu. Nein. Bitte das Stück einfach. Ja, dann einfach einreiben, auswaschen, das ist so toll, das hilft wirklich gegen alles, gegen Make-up-Flecken. So oft habe ich was günstiger bekommen beim Shoppen, weil ich wusste, dass ich die Make-up-Flecken eh rauskriegen kann und die das Teil sonst nicht verkaufen konnten. Und also wirklich Make-up-Flecken, so Grasflecken, so voll oft sich auf TikTok irgendwelche Haushalts-Content, wie die so die krassesten Chemiekeulen in die Kamera halten, wo die sagen, ja, das macht alle Flecken weg. Leute, brauche ich nicht.
Geilseife ist da.
Nee, weil ich weiß, irgendwie habe ich das Gefühl, weil ich habe für mich, in meinem Leben ist es immer präsent gewesen und Geilseife ist für mich so das Normalste der Welt, aber irgendwie kriege ich trotzdem mit, dass Leute so voll viel Struggle mit Flecken.
Ich muss kurz aber nach der Anwendung fragen.
Geilseife.
Ich muss kurz nach der Anwendung fragen. Du machst das Kleidungsstück nass und dann die Seife reibst du da so rein, also das Seifenstück.
Genau, das ist schäumend.
Und dann machst du es mit der Hand.
Genau, mit der Hand einfach.
Raus?
Und dann schaue ich halt je nachdem, also wenn es immer noch schmutzig ist, dann noch mehr Geilseife, wenn nicht, also wirklich je nach.
Mehr Geilseife, immer mehr.
Immer mehr.
Und dann nochmal in die Waschmaschine oder dann ist, oder?
Genau, dann nochmal in die Waschmaschine. Das ist wie so eine Vorbehandlung praktisch.
Okay.
Aber oft geht es auch schon vorher weg.
Das ist gut, weil, also ich habe folgendes Fleckenproblem. Kleine Treadwife-Exkurs jetzt hier. ich habe ein Fahrrad und dieses Fahrrad ist so ein cooles Fahrrad, was kein Schutzblech hat. An der Kette. Ja, das ist schon, also optisch
aber
top.
Aber meins auch.
Unpraktisch wie Sau, weil ich hatte jetzt neulich meine gute Jogginghose an, da drauf. Die ist wirklich schön. Und die hat da jetzt so einen Kettenölfleck.
Aber ich habe das auch bei einer weißen.
Meinst du, das geht raus mit Geilseife?
Das Ding ist, wie schlau. Nee, ich muss gerade, weil ich hatte eine weiße Hose. Und ich hab den dann einfach in die Waschmaschine gesteckt. Ich habe einfach gehofft, dass es weggeht.
Genau, das habe ich nämlich auch. Und es hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich Angst, dass es zu spät ist, weil es sich jetzt schon festgeht.
Ich auch, tatsächlich.
Aber ich würde jetzt Geilseife nochmal eine Chance geben. Am Samstag fahre ich auf den Markt oder vielleicht auch schon heute in den Supermarkt.
Ich habe alles, ich habe sogar Hydrogen, hier dieses Wasserstoffdings versucht. Hydrogen Peroxide.
Oh Gott, echt? Ja, krass. Okay, also ich versuche das nochmal mit Geilseife und vielleicht funktioniert es ja.
Ich finde es so faszinierend, weil so diese ganzen Chemiekeulen, das ist ja im Grunde, da wird dir eine Lösung für ein Problem verkauft, wo es schon längst eine Lösung gegeben hat.
Ja,
weil wie lange gibt es Seife und du kannst mit Kernseife und Geilseife kannst du alles machen. Meine Oma hat drauf geschwört.
Natron
noch besser.
Ja.
Meine Oma hat bei Kernseife drauf geschwört, wenn du einen Krampf hast, einfach ein Stück Seife unter die Matratze und morgens ist der Krampf weg.
Aber krass. Also.
Und bei Gewitter eine Kerze anzünden. Also immer. solche Geschichten.
Sowas lieb. Aber an sowas glaube ich halt auch leider.
In Tunesien ist es Ingwer mit Honig und Zitrone. Aber das hilft.
Das hilft bei wirklich. Allem.
Das hilft. Nee, Zwiebel tatsächlich in eine Tupperdose. Das hilft aber auch, das ist schon verrückt. Zwiebel in so eine Tupperdose mit Honig. Und dann macht man es zu und dann stellt man es für, glaube ich, einen Tag in den Kühlschrank und dann diesen Saft.
Und das hilft. Und auch Zwiebelsäckchen auf den Ohren, bei Ohrenschmerzen, das hilft auch krass. Das zieht die Entzündung raus. Habe ich das schon mal hier erzählt im Podcast?
Dann Zwiebeln aufs Ohr?
Mhm.
Nee. Aber ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ich hatte immer sehr mit so Mittelohrentzündung zu kämpfen.
Mein Au-pair-Kind hatte auch ganz krass Ohrenschmerzen. Das war in England und die Eltern waren nicht da. Ich hatte den Kleinen, der war so 3 oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, Charlie, wir machen es jetzt einfach mal. Ich schneide jetzt die Zwiebel klein. Und der Junge wusste, glaube ich, überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und der war, glaube ich, auch nicht so happy darüber, aber dem ging es auch nicht so gut. Deswegen hat er es, glaube ich, über sich ergehen lassen. Dann habe ich es auf sein Ohr gemacht und so umwickelt. Und ich glaube, es hat total gut gewirkt. Aber die Eltern kamen nach Hause und waren so, what the fuck? Was ist hier los? Warum hat das Kind Zwiebeln am Kopf? Und es hat dann gestunken wie Sau. Aber das Ich glaube, es hat. Ja, also ich bin ein großer Fan von Hausmitteln, total. Ja. Und es freut mich auch hier wieder, dass Gallseife Bestand hat, auch für Leute, die 2007 geboren sind.
Guck mal, ich glaube, das ist auch nicht die Norm. Ich glaube, das ist echt, also das ist schon, aber ganz ehrlich, vor allem auch bei Kopftüchern ist es extrem, weil ich, also ich trage jetzt einen Stoff, den kann man ganz normal waschen, aber es gab einen anderen Chiffon, wahrscheinlich kennt man den auch sonst, der geht auf Dauer kaputt, wenn man ihn wäscht. Und vor allem geht er auch, ich befestige mein Kopftuch ja immer mit Nadeln hier oben, sieht man so. Und der geht auch mit, also durch die Nadeln ganz schnell kaputt, weil dort Löcher immer ganz schnell ganz offen gehen. Ganz offen gehen, nee, sich so,
ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen wie Seide, so, ja, auch genau. Ganz, ganz empfindlich. So.
Genau. Und deswegen habe ich, oder sollte man es da nicht so oft waschen. Und auf Chiffon sieht man alles. Das ist ganz schlimm. Man sieht jeden, man sieht alles auf diesen. Und da habe ich immer Gallseife benutzt. Da musste ich es nicht waschen. Und es war wirklich perfekt. Also
geil.
Kauft euch eine Gallseife, Leute.
Ich, wie gesagt, hey, ich nehme
das bei Guilty Pleasure hinschreiben. Wirklich so? Guilty Pleasure Gallseife.
Aber bei dir steht was total Humanes, nämlich Vanilleeis mit Cookie Dough oder Brownie Stücken.
Oh. Von dazu muss ich eine kleine Story erzählen.
Please do.
Ja, danke. Ich habe eine Kindheitsfreundin, mit der bin ich aufgewachsen. Mit der war ich, die ist 2 Jahre jünger als ich. Und während dem Lockdown konnte man ja nicht viel machen, vor allem wegen diesem Haushaltmix. Und dann, wenn die bei mir geschlafen hat, dann war die immer so 2 Wochen bei mir. Und beim Lockdown war es eh egal, weil hat jeder sein iPad gehabt, bei jedem Homeschooling hat sein Ding gemacht, aber dann war sie wenigstens dabei. Und dann sind wir, weil es irgendwann so langweilig war zu Hause, sind wir immer am Main spazieren gegangen. Und wir hatten nicht so viel Geld irgendwie. Und dann hatte jeder von uns aber so Minimum 3 Euro. Und so, die haben wir irgendwo hergeholt. Und dann sind wir, weil wir spazieren. Und ich weiß noch, sie hatte so eine Smartwatch. Da hat sie immer ihre Schritte gezählt. Und dann sind wir immer nach Raunheim gelaufen, aber weil sich das so ergeben hat, einfach weil wir den ganzen Tag nichts zu tun hatten. Und dann sind wir vom Rüsselsheim am Main, auch heimlich, wenn unsere Eltern das wissen, das ist auch nicht normal. Aber sind wir zum Raunheimer Hafen gelaufen und von dort aus ist man ja direkt beim EKZ und sind wir dort zum Kaufland gegangen und haben uns 3 Euro, damals hat es glaube ich 5,30 gekostet, ich glaube jetzt kosten die 7 Euro oder so diese Becher, haben uns so einen Cookie Dough Vanilla Eis Becher gekauft und haben 500 Milliliter selber zu zweit.
Nice.
Da sind ja auch so Dönerläden und sowas, haben dort nach Löffeln gefragt und haben dann auf dem Weg nach Hause die ganze Zeit, und wir mussten es dann halt irgendwie wegessen, bevor man zu Hause ist. Nice. Weil man sonst den ganzen Becher aufgegessen hat.
Geil. Das ist aber auch ein gutes Eis, finde ich auch.
Oh, sehr lecker. Vor allem die vegane Version schmeckt 1:1 gleich. 1:1.
Siehst du mal.
Nee, wirklich. Ja. Also das hat mich echt geschockt.
Geschockt. Ja. Lohnt sich sowas manchmal auch ausprobieren. Ja. Ich konnte diesen Hype um so Cookie Dough nie so, also ich finde das was sehr Amerikanisches, dass man den Keksteig irgendwie isst. Also ja, mir wurde früher mal gesagt, da kriegt man aber auch Schmerzen davon, das macht man nicht. Aber in Amerika wurde das ja dann, und hier jetzt mittlerweile auch, so verkauft, einfach nur den Keksteig, der steht im Kühlregal.
Ja, das ist dann aber auch irgendwie so ein...
Das ist Marketing.
Diese Bauchschmerzen-Geschichte war ja einfach, da sind Eier drin. Du hast ja, sobald du Eier nur anguckst, kriegst du sagen...
Aber das ist ja nicht nur wegen den Eiern, also auch wegen dem Mehl. Weil da ja...
Genau. Das ist ja noch nicht zersetzt und mit den Enzymen und so.
Dieser Löffel-Keksteig, das ist...
Ich habe am Wochenende Kekse gemacht, und weil es kühl war, in Anführungszeichen, es war unter 20 Grad. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich auch Kekse machen. Und da hat der Teig tatsächlich so geil geschmeckt. Da habe ich mir wirklich gedacht, der Teig schmeckt besser als die Kekse. Es war so mit Tahin, Sesammus. Mega, mega lecker. Das sind quasi Cookies, mit so groben Schokostücken. Und normalerweise ist halt normale Keksteig, einfach Butter, Mehl, ein Ei oder so, vielleicht noch ein bisschen Milch, sowas. Und dann diese Schokosachen. Aber da ersetzt du halt Teile der Butter mit Tahin. Und ich mag diesen Sesamgeschmack total gerne. Andere Leute, die hier auch zuhören, haben gesagt, das schmeckt aber komisch. aber das macht nichts. Geschmäcker sind verschieden.
Was dir schmeckt, passt.
Genau, ich finde ihn sehr lecker. So, ich bin gerade richtig geschockt gewesen. Ich dachte so, meine Uhr zeigt irgendwie 17.58 Uhr, das kann nicht sein. Das ist bestimmt noch die Winterzeit oder so. Wir haben echt lang gesprochen. Oh, ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
Ja.
Soweit. Und hast du noch, bist du happy mit deiner, ist es deine erste Podcast-Erfahrung, wo du selbst vor dem Mikrofon sitzt eigentlich?
Tatsächlich.
Ja. Bist du zufrieden?
Ich bin mega zufrieden.
Schön.
Danke euch für die Einladung.
Ja, wir auch,
schön,
oder?
Dass du also, da warst, ja.
Ah, nee, oh mein Gott, ich muss euch noch dieses Getränk.
Getränk?
Ach so, du hast, stimmt, da im Kühlschrank steht noch was.
Wichtig.
Echt?
Ja.
Und oh.
Moment.
Hä, aber wir hatten doch schon ein Getränk. Gibt's noch ein Getränk?
Nee, nee, das ist einfach mein Favorite, das habe ich einfach so
gemacht. Ach so. Oh, okay.
Ja.
Okay, also ja. Haben wir hier noch einen kurzen zum Rausschmeißer. Was ist das?
Also, das ist Buge. Buge ist ein tunesisches Getränk. Das gibt's eigentlich in Deutschland nicht zu kaufen. Ich musste das bei so einem, also so, bei so Läden kaufen, die so internationale Sachen verkaufen immer.
Mhm.
Das ist...
Oh, es steht auch auf Arabisch drauf.
Genau, das steht auch auf Arabisch drauf. Genau. Also, Buge ist so ein, das ist in Tunesien der Dupe, sag ich mal, zur Cola.
Mhm.
Und vor allem, also man kann ja aus ganz, ganz vielen Gründen Coca-Cola boykottieren, Menschenrechtsverletzungen, bla bla bla, Ausbeutung, muss man nicht sagen. Und da wird das immer, also das ist immer so eine gute Alternative zu allem. Und dort ist es wirklich die Norm, also alle trinken das.
Jetzt bin ich hooked, weil so Cola-Alternativen finde ich mega spannend.
Ja.
Probiere ich sehr gerne aus.
Vor allem dort ist das, wie gesagt, also es gibt einmal, das ist die Standard-Buge, Buge Cidre heißt es. Dann gibt es noch Buge, das ist mit Limette, das schmeckt wie Sprite eigentlich. Und dann gibt es, oh, Buge Mojito, boah, das ist auch mein Guilty Pleasure. Wenn es das in Deutschland gäbe.
Das so mit Limette dann, oder?
Das schmeckt so wie ein Virgin Mojito eigentlich.
Krass.
Genau. Und das ist aber die Standard. Man muss sagen, wer nicht damit aufgewachsen ist, ich glaube, das ist für viele gewöhnungsbedürftig.
Liebe ich sowas. Ich super. Liebe so Sachen probieren, die ich noch nie riech. Probiert habe.
Das ist auch sehr süß, aber ich mag's.
Dafür haben wir die Kategorie. Super. Diese.
Ich würde fast nochmal drücken.
Ihren Ast.
Achso, ah, dann muss ich. Dann.
Dafür lohnt sich's nochmal. Ich bin so gespannt. Da steht auf Französisch auch noch drauf, depuis irgendwas. Sprichst du Französisch? Ist das in Tunesien?
Das muss gerade sein. Ja, tatsächlich.
Ich habe es voll zerstört. Okay, nochmal.
Oh Gott, stopp. Oh, direkt.
Als wäre es direkt der Werbespot.
Also so, Burger auch bitte sponsern.
Oh mein Gott.
Das ganz viele Sponsoren.
Oh ja.
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das trinken kann.
Alles gut. Müsst ihr nicht.
Ich bin sehr gespannt. Es riecht super krass. Ich gucke Christian an, ich habe noch nichts getrunken. Er zieht die Augenbrauen
zusammen. Nee, es ist lecker, aber was das für ein Geschmack ist.
Nee, ich spreche kein Französisch, aber sehr, also nicht normal für eine Tunesierin.
Okay.
Die sprechen alle wegen der
Kultur. Ich war gerade nur verwirrt, weil es auf Französisch drauf stand.
Nee, mein Schulfranzösisch ist einfach so schlecht.
Echt?
So, aber ich...
Also okay, ich habe es auch probiert.
Also es schmeckt süß. Also
anscheinend, hier steht...
Es schmeckt ein bisschen wie Kirsche.
Hier steht Carbonated Kirche. Soft Drink with Apple Aroma with Sweeteners. Es ist aber,
Apple Aroma.
Ich finde, es schmeckt aber null nach
Apple. Null. Ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen wie Emoikal in flüssiger Form. Ja, weißt du, was das ist?
Ich habe was komplett... Also ich bin mehr so Richtung Gelee-Banane.
Was?
Also so dieses... Also es ist nicht eklig, aber es ist so eine...
Ich weiß, was du meinst. Doch, doch.
Weil das auch beim ersten Mal.
Ich finde, es schmeckt schon medizinisch auf eine Art.
Ja, ja, jetzt.
Oha,
jetzt.
Krass. Also ich finde es einfach. Für mich ist es einfach süß.
Soft für dich ist es jetzt bestimmt voll die Experience auch,
ja, ja.
Oder?
Weil du es ja. Es ist genauso wie man Cola beschreibt. Wie soll man Cola-Geschmack beschreiben?
Ja, man schmeckt nach Cola dann.
Ja, eben.
Aber, wenn ich das trinken würde, würde ich nicht sagen, es schmeckt nach Cola.
Jetzt ist es immer egal, ja.
Nur weil ich es gesagt habe.
Nee, weil jetzt.
Wenn man
jetzt,
eine Vorstellung dafür
jetzt, hat. Jetzt hat man den Mund benetzt. Jetzt kommen die anderen Geschmäcker irgendwie, warum?
Also jetzt dieses Essen heute ist sehr nordafrikanisch angehaucht. French Tacos und auch in Tunesien, Marokko, Algerien auch.
Heute wirklich, das esse ich zum ersten Mal, das trinke ich zum ersten Mal.
Mega.
Sau cool.
Harissa kennt ihr, ne? Harissa.
Ja.
Das ist diese scharfe Paste.
Ah, Harissa. Ja, spricht man genau. So aus?
Also eigentlich Harissa.
Okay, wow.
Nee, ist
das
okay.
Muss ich auf jeden Fall adaptieren.
Harissa geht auch. Das ist aus Tunesien zum Beispiel auch, ja.
Ich möchte viel öfter was damit machen. Ich habe gerade ein neues Kochbuch gekauft, wo das eine sehr große Rolle spielt. Es schmeckt nämlich mega geil. Das ist eine Paste, ne?
Genau, das ist eine scharfe Chili-Paste. Das sind getrocknete Chilis, die dann mit Knoblauch und also wirklich so sun-dried richtig, oh, so, diese Prozedur damals immer in Tunesien gemacht mit der Familie. Also immer getrocknete Chilis, die man dann mit Olivenöl und Knoblauch berührt. Das kann man auch easy zu Hause machen im Ofen irgendwie.
Geil.
ganz auch.
Weil in diesen Rezepten, die in dem Buch drin sind, ist sehr viel Harissa.
Ja.
So spricht man es aus, ja?
Genau.
Okay. Oh, gut. Da habe ich wieder was gelernt hier heute. Das war alles heute sehr, sehr bereichernd.
Freut mich, ey, immer.
Okay, gut.
Ich glaube, wir gehen heute zufrieden, gesättigt. Also ja, die Süße, das ist jetzt...
Das ist sehr süß, ja.
Mhm. Aber es ist... Ja, so im ersten Moment war es halt wirklich...
Der Geruch ist krasser als der Geschmack.
Ja. Also
ich finde
es ist auch,
ich find schon gut.
Es ist erfrischend. Also es hat so diesen... Ich bin hooked. Also ich war hooked schon bei Virgin Mojito.
Ja, ja. Das interessiert mich dann auch, wie das dann schmecken würde. Naja,
fantastisch.
Vielleicht machen wir mal einen kleinen Steilzeitausflug nach Tunesien oder
bitte,
so.
Statt euch ein, ja. Immer.
Cool. Perfekt. Meine letzte Erinnerung an Tunesien, kannst du ruhig schon abfahren.
Was, Mutter, oder was?
Ja, 1997. Ich erinnere mich ganz genau, weil wir waren in dem Urlaub und in dem Urlaub kam die Nachricht, dass Lady Diana gestorben ist bei dem Autounfall. Das ist meine Tunesien-Connection.
Oh nein.
Aber ich fand das sehr schön da. Ich fand das. Oh mein Gott. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das
Danke
war heute
euch.
Eine reine Offenbarung.
Ja.
Ja, Zeit verging wie im Flug.
Einen neuen Laden in Rüsselsheim entdeckt.
Ja, Mann.
Also, das ist Champs. Champs geht hin. Das ist super. Also, es ist
wirklich total lecker und was ganz anderes für mich. Ja.
Ja, wunderbar. Dann bleibt mir noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird unterstützt durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main.
Ja, vielen Dank.
Wir hören uns.
Ganz bald. Macht's gut. Tschüss.